Kicker meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
Kicker meets the Zone, der Fußballpodcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
Liebe Leute, ein herzliches Willkommen zu einer etwas verspäteten Folge Kicker Meets the Zone. Allerdings ist es wirklich Verspätung, wenn man angekündigt hat, dass man sich verspätet. Ich weiß es gar nicht. Der Mann, der solche Fragen gut beantworten kann, weil das Themen sind, die ihn in seinem Leben auch schon beschäftigt haben. Und vor allem der Mann, der quasi eigenhändig neben Jude Bellingham dafür gesorgt hat, dass England doch noch eine Runde weitergekommen ist, weil er gerade eben in dem Moment, als England sich dann irgendwie noch da durchgemogelt hat, englischen Grund und Boden betreten hat, heißt Alexander Schlüter. Ich hoffe, du wirst auf das eine oder andere Getränk heute eingeladen. Ich weiß gar nicht genau, wo in England du eigentlich bist, weil ich ehrlicherweise nicht genau weiß, wo Wimbledon ist.
Aber oh Gott, Alter. Du fängst den Podcast an und nach wie viele Sekunden nehmen wir auf? Offenbarst du eine, also das ist ja, also ich glaube schon, man darf das zum Thema Allgemeinwissen zählen, aber vor allen Dingen natürlich eine Sport-IQ-Null-Aussage von dir. Es ist natürlich London. Hallo Leute. Welcome also, from London.
Ja, ich war London. Ich war mir nicht sicher.
London. Ach, was ist sagen denn? Die, sagen sie London oder London?
Das wirst du jetzt rausfinden. Aber schön, dass du es nochmal mit uns ein paar Mal übst. Du hast mir gerade kurz bevor wir aufgezählt haben, hast du mich gefragt, ob man hört, was im Hintergrund da bei dir los ist. Ich habe nichts gehört. Ich weiß nicht, ob die Hörer was hören, aber beschreib doch bitte mal, was bei dir los ist.
Nee, erfahrungsgemäß hören die Hörer dann auch nichts, weil das Mikro das dann doch so rausfiltert. Aber es ist offensichtlich auf den Straßen ein bisschen was los. Nicht annähernd vergleichbar mit dem, was in Deutschland los ist, wenn wir so scheiße spielen und trotzdem gewinnen. Aber es ist offensichtlich ein bisschen was los. Ich bin wirklich gerade in London nach einer Odyssee gelandet.
Komm, Feuer raus. Ich bin heute dein Meckerkasten.
Ja, eigentlich über die Deutsche Bahn meckere ich so ungern, aber über Lufthansa und Co. Es ist übrigens nicht die einzige Fluggesellschaft, die mich heute im Stich gelassen hat.
Das klingt schon mal
vielversprechend. Kann man ja ein bisschen mehr meckern, weil sie immerhin auch für den CO2-Fußabdruck sorgen, der bei unter anderem mir leider nicht so gut ist, wie er sein sollte. Ich komme gleich dazu. Ich kann auf jeden Fall sagen, als ich dann gelandet bin, habe ich erst gecheckt, dass England ja spielt und als ich dann hier Richtung Hotel gefahren wurde, habe ich mein Handy angemacht und dann aber gemerkt, dass die Pubs gefüllt waren und viele draußen standen. Ich habe mich so ein bisschen dran erinnert an die Geschichten, die meine Eltern und Großeltern erzählt haben, als in Deutschland damals die ersten Fernseher eingeführt wurde. Da war das ja dann oft so, dass im Dorfe bei uns, bei meinen Eltern im Dorf vor Braunschweig, oder Braunschweig, wie der Braunschweicher sagt, dass da dann nur eine einzige Familie, im Zweifel die reichste des Ortes, einen Fernseher hatte und dann hat man sich für die aktuelle Hitparade oder was auch immer dann damals so die wichtigen Sachen waren, hat man sich da versammelt und im Zweifel hat man sich bei dem Fachgeschäft hat man sich ans Schaufenster gestellt und hat zum Beispiel Fußball geguckt und das waren jetzt keine Fernsehfachgeschäfte, sondern einfach die klassischen Pubs hier in London. Aber auch da haben draußen, weil offensichtlich drin alles überfüllt war, Leute geschaut, wie England die Sache gegen eigentlich überlegene Slowaken gedreht hat. Und ich habe also im Fahrzeug auf kleinem Handy gesehen, was da passiert ist. Es wird nicht das Hauptthema der Sendung sein. Es soll auch nicht das Hauptthema der Sendung sein, dass ich heute Morgen um 7.45 Uhr schon herfliegen sollte, aus Hannover, nachdem ich, das habt ihr mitbekommen, genauso wie du, auf einer Hochzeit gewesen bin, nur eben auf unterschiedlichen. Und um 5 Uhr, als mein Wecker geklingelt hat, habe ich festgestellt, der Flug wird gecancelt. Danke British Airways. Dann habe ich natürlich versucht, irgendwie, und die Geschichte habe ich dir auch noch nicht erzählt, irgendwie anders nach London zu kommen, weil heute eigentlich auch schon Arbeitstag gewesen ist hier für das, was ich vorhabe, nämlich für Wimbledon. Turnier geht morgen los. Heute waren eigentlich die großen Probentage. Was habe ich gemacht? Ich habe geschaut, was in Hannover ansonsten noch so hier in die englische Hauptstadt fliegt.
Das ist bestimmt eine ganze Menge, oder?
Spoiler, nicht viel. Der Flieger war dann auch ganz schnell ausgebucht und dann habe ich gesehen, dass, also klar, es gibt so Umstiegsflüge, aber auch, weil ich wirklich mal so richtig viel Gepäck habe für 14 Tage vor der Kamera am Stück, habe ich gedacht, nee, so ein Umsteigflug ist doch auch doof. Habe aber gesehen, dass in Hamburg noch was geht. Also in meiner Heimat, obwohl ich ja nun ausnahmsweise woanders im Hotel genächtigt hatte. Und habe dann gesehen, wenn ich jetzt sofort Richtung Hauptbahnhof Hannover fahre, dann schaffe ich es noch, nach Hamburg zu kommen mit diesem ICE, der sich dann nur nicht kräftig verspäten darf. Aber darüber will ich ja nicht lästern. Und würde dann also von Hamburg Direktflug nach London Heathrow kommen. Habe diese Idee gehabt, habe das der Dame, die diese Reisen für Prime bucht, dann mitgeteilt und wusste aber, ich kann jetzt nicht auf eine Antwort warten. Die ist halt hier in England gewesen, das heißt also nochmal eine Stunde früher, war wahrscheinlich gerade erst am Wachwerden und habe dann gesagt, okay, ich nehme mir jetzt ein Taxi und fahre, checke aus dem Hotel und fahre zum Hauptbahnhof und dann muss sie mir in der Zeit einfach sagen, yo, geht klar, flieg aus Hamburg. Sitze im Taxi und so ungefähr, also Sichtweite, 150 Meter, würde ich sagen, vor dem hannoveranischen Hauptbahnhof, schreibt sie mir, leider der Hamburger Flug jetzt auch schon ausgebucht. Ja. Ich habe dem Typen, habe ich auch noch nie gemacht, habe dann kurz daran so gedacht, okay, es ist jetzt kurz vor 9, dreh mal um. Und das heißt also, der hat mich zum Hauptbahnhof gefahren, vom Flughafenhotel und hat mich dann wieder zum Flughafenhotel gefahren. Am Ende habe ich einfach für eine Rundfahrt über 40 Minuten 70 Euro bezahlt und habe dann den Typen an der Rezeption gefragt, der mich mit großen Augen angeschaut hat. Ich habe ja gerade vor 40 Minuten ausgecheckt. Könnte ich noch mal 2,5 Stunden bleiben in diesem Zimmer? Dann bin ich nämlich tatsächlich mit Umstieg aus Hannover über Frankfurt. Ich wusste gar nicht, dass es einen Flieger von Hannover nach Frankfurt gibt. Da bist du eigentlich echt Landebahn, direkt an Landebahn. Bin ich dann am Ende hier nach London geflogen. Habe das auch nur hingekriegt, weil nicht nur der erste Flieger Verspätung hatte. Da habe ich dich dann ja auf dem Laufenden gehalten, weil wir gucken mussten, wann können wir eigentlich aufzeichnen. Sondern dann auch noch der zweite kräftige Verspätung hatte. Sogar so sehr, dass sie offensichtlich noch geschafft haben, mein Gepäck umzuladen, weil genau davor hatte ich ja Angst und ich habe eigentlich schon mich darauf eingestellt, okay, die ersten zwei Tage machst du hier in weißem T-Shirt und mal gucken, welche Badehose du dir noch schnell kaufen kannst. Da werden die in Wimbledon beim All-England-Championship schon nicht so eng gucken. Es ist ein Koffer da, alles ist soweit gut. Ich bin nur ganz schön kaputt.
Ihr merkt also, wir müssen heute alle gemeinsam, ihr auch, aber vor allem ich, wir müssen jetzt den Schlüter mal ein bisschen aus diesem Stress rausziehen. Und da ist ja KMD eigentlich die perfekte Folge dafür. Es ist Sonntag, es ist heute Sonntag, ja. Ich war ja auch auf einer Hochzeit gestern.
Es kann sein.
Spoiler Alert, aber darüber reden wir später. Ich hatte eine deutlich größere Rolle bei dieser Hochzeit, als ich eigentlich dachte, dass ich hätte spielen sollen. Es spielt gerade der Viertelfinalgegner von Deutschland, denn wir sind in der Anfangsphase des Spiels Spanien gegen Georgien. Wie gesagt, die Engländer haben sich vorhin mit Glück durchgesetzt. Wir werden nachher auch noch ein paar Takte zu den anderen Spielen verlieren, so wir sie denn haben verfolgen können, an einem für uns beide doch etwas überwältigenden Wochenende, würde ich jetzt mal formulieren. Aber wir fangen jetzt an, über das deutsche Spiel zu sprechen. Eine Frage.
Ja, kann sein, dass wir Spanien nicht bis zu Ende gucken können. Ne? Da genau. Müssen wir einfach, weil immer dieses so zurückblicken und das war doof von Deutschland und das können wir jetzt euch ganz genau erzählen, ist vielleicht irgendwie cool, aber ja auch ein bisschen lame. Das heißt also, heute ist einfach mal die Aufgabe, die letzten 30 Minuten von Spanien gegen Georgien zu prognostizieren.
Oh
und
Gott.
Einfach mal zu sagen, was da passiert. Und ihr könnt dann, wenn ihr es hört, raushören, ob wir denn, wenn wir nicht wissen, was so passiert, überhaupt gar keine Ahnung haben oder ob wir da vielleicht richtig liegen. Das ist heute einfach mal der Bonusteil dieser Folge.
Bist du dir sicher? Also wir haben ja hier ein riesiges Tippspiel, wo ich wirklich im so biederen Mittelmaß unterwegs bin. Also ich bin ja im Tippen ohnehin so schlecht, bei dieser EM noch mehr. Eine Frage, bevor wir in dieses deutsche Spiel einsteigen wollen, Alexander. Hattest du mal ein Date, wo irgendwo ein Fernseher im Restaurant, in der Bar oder was auch immer hing und du saßt mit dem Blick zum Fernseher? Weil ihr euch zufällig so gesetzt habt. Und vielleicht lief sogar noch ein Fußballspiel oder was auch immer.
Kann ich mich zumindest nicht dran erinnern.
Weil wenn du eins gehabt hättest, dann wüsste ich jetzt, wie sich die Dame fühlen würde, weil Alexander Schröder hat direkt im Sichtfeld den Fernseher Spanien gegen Georgien, während ich immer so den Kopf hier in meiner Garderobe in Köln so leicht nach links wenden muss. Und das ist aber, ich kann das total nachvollziehen, weil wenn irgendwo ein Fernseher ist, ich kann auch nicht anders gucken. Ich kann nicht anders als da hingucken. Das wollte ich eigentlich sagen. Ich sehe übrigens gerade, dass mir hier ein technisches Problem kurz angezeigt wird. Du nimmst weiter auf, ja? Das nur einmal kurz, damit wir hier weiter im Flow bleiben können. Unsere Software zeigt mir an, dass bei dir irgendwas gestoppt ist.
Also meine Aufnahme läuft weiterhin.
Gut, dann bleiben wir drin. Alles gut, dann bleiben wir weiter.
Wenn ihr, liebe Zuhörer, dieses Hintergrundgespräch über Technik, bei solchen Gesprächen habe ich eigentlich nichts zu suchen, gerade mitgehört habt, dann hat das offensichtlich alles soweit funktioniert.
Sehr gut. Komm, dann lass uns mal einsteigen. Es war ja, wir haben es beim letzten Mal ja angedeutet, also wir waren auf zwei Hochzeiten von Menschen, die wir sehr gut kennen, beide, mit denen wir auch schon zusammen im Urlaub waren, die uns jeweils auch sehr viel bedeuten. Es war ein bisschen ärgerlich, dass wir uns auf diese beiden Hochzeiten aufteilen haben müssen, weil ich auch wahnsinnig gerne mit dir da mal als jeweils einfach Hochzeitsgast gewesen wäre. Und dann hatten wir die Herausforderung, an diesem Abend, während eine Hochzeit läuft, das Deutschlandspiel zu verfolgen und es dann irgendwie, das haben wir heute, wir hatten ja beide so etwas längere Reisestrapazen, nur deutlich mehr als ich, das dann heute alles nochmal nachzuarbeiten. Und das ist dir, hoffe ich, ich habe ja ein bisschen Unterstützung geleistet, ist dir gelungen, ja?
Total. Wenn ich ehrlich sein darf, ich habe am Ende die Unterstützung, die du mir zugesandt hast, nicht gebraucht, denn ich habe, weil so krass Flugverspätung war, das komplette Spiel nochmal am Flughafen als Internet vorhanden war, schauen können. Aber trotzdem lieben Dank, denn Benny Zander hat sich demütig gezeigt und mir die Partie auch nochmal rübergeschickt.
Ja, okay, aber dann sind wir ja gut vorbereitet, weil es ist schon mal nochmal was anderes, als wenn man während zwischendrin immer nochmal ein gesellschaftliches Event stattfindet und man das nur auf dem Handy guckt. Also für mich war es sehr wichtig, dass ich das Spiel heute nochmal komplett schauen konnte. Über die Aufstellung, und da würde ich gerne mit dir einsteigen drüber, wurde natürlich auch, wie du dir vorstellen kannst, wird bei euch auch nicht anders gewesen sein, auch auf der Hochzeit viel diskutiert. Wer spielt denn? Irgendwann waren ja die Aufstellungen raus. Wer spielt denn bei Deutschland gegen Dänemark? Es war ja das erste Mal so, dass es Veränderungen in der Startelf gab, geben musste ja auch, weil Tah gesperrt, dafür Schlotterbeck, das hatten wir schon prognostiziert. Der also an der Seite von Antonio Rüdiger, das sollte sich ganz gut auszahlen im weiteren Spielverlauf. Auch dazu gleich noch ein bisschen mehr. Hinten links hatten wir auch drüber gesprochen. Raum oder Mittelstädt? Er hat sich für Raum entschieden mit der Begründung, dass er erstens das als Einwechselspieler gut gemacht hat, dass er sehr gut trainiert hat, David Raum, und dass er ein Spieler ist, der sehr viele Emotionen mit reinbringt ins Spiel und damit auch so ein Stadion so ein bisschen anzündet. Und das finde ich interessant, weil das habe ich tatsächlich so noch nicht so oft über David Raum gehört, den Aspekt, dass Julian Nagelsmann gesagt hat, er ist jemand, der hinten die Verteidigungslinie auch gut mit coacht und anführt. Und mit einer positiven Ausschau, das fand ich sehr interessant.
Ja, und es sind keine guten Worte in Richtung von Maxi Mittelstädt. Ne? Für den die Aufgabe, wir haben es hier in den Spielen und entsprechenden Folgen ja verfolgt, dann doch ein bisschen zu groß zu sein scheint. Und ganz ehrlich, das ist dann auch schon genug an Kritik, weil eigentlich ist das total normal.
Das ist voll okay.
Ne, okay, der Typ, der noch von Marvin Plattenhardt verdrängt wurde bei der Hertha und der jetzt diese Wahnsaison mit dem VfB hingelegt hat. Es ist auch völlig okay, dass man merkt, und er hat ja nicht miserabel gespielt in diesen Spielen bislang, hatte dann eben zuletzt das schwächste Spiel, aber er hat nicht miserabel gespielt. Es ist völlig okay, dass der dann eben ein bisschen abfällt, dass man das Gefühl hat, oh, vielleicht ist die Aufgabe für ihn dann doch ein bisschen zu groß. Er hat nicht die Ruhe am Ball, er hat nicht das Selbstbewusstsein, diese Unbekümmertheit, die andere haben. Und irgendwie, auch wenn er da jetzt so ein bisschen der Leidtragende ist, ist es ja auch cool, weil dadurch diese Musiala-Momente, zum Beispiel diese Musiala-Momente, ich sehe jetzt auch gerade Jamal, genau diese Momente halt dann auch besondere erscheinen, weil es eben auch anderes gibt. Es ist nicht so normal, dass man bei so einer riesigen Europameisterschaft einfach mal unbekümmert gegen jeden Gegner trifft und exakt in dieser Sekunde macht Georgien das. Du hast doch gesehen, dass ich da auf diese riesen Leinwand gestarrt habe.
Alter, Wahnsinn. Ich bin ein bisschen voraus offensichtlich. In England seid ihr ein bisschen hinterher. Das gilt nicht nur für den Brexit, sondern auch für andere Dinge.
Da sind wir nicht. Ich habe es natürlich noch gezogen, weil ich mitten im Satz war. Okay. Es bringt niemandem von den Podcast-Hörern, wenn ich den Satz abbreche, weil das ist sowieso nicht live für den.
Ist das und Angriff über die rechte Seite und Kvaratskhelia dann zusammen mit einem Spanier treten sie den Ball irgendwie ins Tor hinein und Georgien führt, wir werden das verfolgen. Was ist denn das für eine K.O.-Phase jetzt schon? Also die Slowaken haben die Engländer am Rande der Niederlage, die Georgier sind jetzt vorne.
Naja, und also ganz kurz, ne? Das hier ist nochmal ein bisschen was anderes für uns als das, was wir bislang schon an Überraschung gesehen haben, weil hier spielt der kommende Gegner der deutschen Nationalmannschaft.
Ja. Es ist ein Eigentor.
Ich hoffe, wir spoilern da nichts. Deutschland hat gewonnen, aber wir erklären ja jetzt, warum. Also okay, wir haben über David Raum gesprochen, Maxi Mittelstädt, übrigens auch kein gutes Zeichen gewesen, dass in der zweiten Halbzeit, nämlich ein bisschen vorweg, Benny Henrichs eingewechselt wurde für David Raum. Mittelstädt also komplett rausrotiert ist, ist die eine Personalie, die da im Laufe des Turniers offensichtlich in der Gunst des Trainers oder der Trainer sehr stark gefallen ist. Die andere, noch krasser finde ich, ich will das jetzt nicht vorwegnehmen, denn da kommen wir bestimmt im Laufe der Partie auch nochmal drauf, ist Groß im Mittelfeld, der offensichtlich keine Rolle mehr spielt. Emre Can hat wieder gespielt. Aber das kam dann ja alles später. Viel wichtiger, am Anfang steht da ein Leroy Sané auf dem Platz. Und du sagst erstmal, was du gedacht hast und was deine ja durchaus auch fußballwissende Hochzeitsgesellschaft davon gehalten hat.
Es ist wie in der gesamten Fußballrepublik. Leroy Sané polarisiert. Das habe ich sofort wieder gemerkt. Es gab Leute, die gesagt haben, super. Es gab Leute, die gesagt haben, um Gottes Willen. Wir haben natürlich nicht die Chance gehabt, das habe ich dann nochmal nachgehört, zu hören, wie Julian Nagelsmann das begründet hat. Er hat es ja mit den fehlenden Tiefenläufen gegen die Schweiz begründet, die eben dann nicht nur Havertz bringen soll, sondern auch Sané hat auch nochmal rausgestellt, Flo Wirtz ist in anderen Dingen auch sehr gut und da werden wir ihn auch wieder brauchen, aber jetzt wollen wir mal das haben. Der Grundtenor war eigentlich, Leroy Sané wird uns etwas geben, wo es gegen die Schweiz ein bisschen gehapert hat.
Ne? Aber überrascht hat sich auch.
Absolut.
Wir haben ja keine Sekunde über diesen möglichen Startelfwechsel geredet. Wir haben über Füllkrug Havertz geredet, wir haben über Mittelstädt Raum geredet, logischerweise über Schlotterbeck, weil Tarn nicht spielen konnte. Aber das Ding haben wir beide ja auch nicht kommen sehen.
Nein, absolut nicht. Und ja. Man
muss
dazu sagen,
kann übrigens vorwegnehmen, es war ein Fehler.
Ich weiß auch immer noch nicht, wie genau eigentlich gerade der Fitnesszustand zum Beispiel von Leroy Sané ist. Es wird immer wieder über diese Schambein-Geschichte gesprochen. Wir erinnern uns an die letzten Wochen bei den Bayern zurück, wo es immer wieder hieß, der spielt mit, der kämpft sich damit so Verletzungen durch. Deswegen, also ich will es jetzt nicht in Schutz nehmen. Wir hätten vielleicht trotzdem auch mal, also du zumindest hast ja gesagt, Wirtz hatte kein gutes Spiel, ne? Jetzt zuletzt so. Nagelsmann ist auf diesen Plan gekommen, genauso wie er vorne, das war die letzte Personal, die wir noch zu besprechen haben, sich wieder für Kai Havertz und gegen Niklas Füllkrug entschieden hat. Er hat erstmal klar gemacht, Niklas hätte das verdient, aber wir haben eine klare Idee dahinter, warum heute Kai Havertz gefordert ist. Argumentation war, wir glauben nicht, dass wir das Spiel in der Luft dominieren werden im 16er der Dänen. Da rennen halt einfach die Westergaards und Christensens und so weiter rum. Vielleicht irgendwann im Laufe des Spiels, aber nicht von Beginn an. Dann werden wir den Füllkrug brauchen mit seiner Emotionalität auch fürs Stadion und so weiter und so fort. Wenn er heute starten würde, das war das Zitat, dann sehe ich die Gefahr, dass er sich selbst da so ein bisschen aufreibt gegen diese drei Innenverteidiger. Und wir brauchen da einfach heute wieder ein bisschen anderes Spielerprofil. Nachvollziehbar für dich?
Ja, völlig. Hat Kai Havertz ja auch gezeigt. Hat für mich, war für mich mit Abstand der beste Spieler, der nicht Rüdiger auf dem Trikot getragen hat. Ja. Ich finde, er kommt sogar noch, ich habe jetzt unterschiedliche Notenverteilungen gelesen. Das ist ja eine große Nummer bei Europameisterschaften, dass jedes Medium Noten vergibt bei Deutschlandspielen. Wir haben das jetzt noch gar nicht gemacht. Aber ich muss sagen, ich gehe mit manchen komplett undercore, wenn es das.
Aber wieso? Was gibt es denn für. Also, es muss bei Kai Havertz bei diesem Spiel eine 1 vorstehen. Und wenn da keine 1 davor steht, dann verstehe ich es nicht.
Ja. Also, ich zum Beispiel, nur weil ich es gerade offen habe, der Kicker gibt eine 2,5. Das ist leider um eine Note mindestens falsch. Ja, eine 1,0 ist es nicht, aber eine 1,5 ist es sehr klar. Es war viel zu gut, viel zu bestimmend. Es kann natürlich färben, wenn man halt schaut, der hat Chancen vergeben. Aber also das waren ja so perfekte Laufwege. Er hat vorne die beste Gegenpressing-Leistung des Turniers mitverantwortet. Aber selbst wenn da nichts passiert wäre, mit dem Ball, was er kreiert hat, was er für Läufe gemacht hat. Übrigens, dann hat er auch noch einen sehr, sehr guten Elfmeter geschossen. Das war so klar vorn. Natürlich muss er einen zweiten machen, sollte er einen zweiten machen. Aber da kommen wir dann noch drauf. Für mich klar die beste Leistung des Turniers. Ich würde sogar sagen, jetzt habe ich wieder nur ein kleines Kurzzeitgedächtnis, aber vielleicht sogar die beste Einzelleistung von allen Spielern bislang bei den bisherigen 4 Spielen. Das war bockstark und hat Julian Nagelsmann natürlich völlig bestätigt in allem, was er sich da gedacht hat, Füllkrug auf der Bank zu lassen. Und es hat übrigens auch voll funktioniert. Wir kommen in die Einzelszenen rein, dass er vor allen Dingen, wenn es mal so Isolationsmomente gegen Yannick Westergaard gegeben hat, das ist ja ein absoluter Schrank und einer der kopfballstärksten Spieler der Europameisterschaft. Aber dass es, wenn es diese Isolationsmomente gegeben hat, eben deutlich geworden ist, dass Kai Havertz da viel, viel schneller, viel, viel wendiger und vor allen Dingen auch technisch so gut ist, wie er das in dem Spiel dann endlich mal gezeigt hat.
Na, du hast es so schön gesagt, er hat im Ballbesitz von Deutschland das Spiel der Deutschen ohne Ball dominiert. Also er hat im Grunde genommen auf eine Art und Weise die Dänen beschäftigt, das dänische Spiel auseinandergezogen. Das, was wir gegen die Schweiz vermisst haben, ich habe das Gefühl, er hat 15 Mal so viele Tiefenläufe gemacht wie im Spiel gegen die Schweiz. Ich hätte da gerne die Zahlen dazu. Und wie du sagst,
ja, gar nicht nur tief, sondern ja auch immer mal auf den Flügel raus.
Genau,
ne?
Also er war immer in Bewegung, er war ganz schwer greifbar und wie du sagst, vor allem hat er das mit einem Timing gemacht. Was halt einfach besonders gleich war. Ich glaube, in der ersten Halbzeit gab es wieder dreimal den patentierten Rüdiger auf Havertz in die Tiefe, ja, den wir schon mehrfach bei diesem Turnier angesprochen haben. Also ich muss auch sagen, ich habe das vorhin auf der Anreise hier geschaut und da habe ich mich wirklich ein bisschen auch in diese Leistung von Kai Havertz echt verliebt. Das war echt
brutal. Das war wirklich bockstark. Wir versuchen das jetzt in den nächsten Minuten, wenn wir durch den guten alten Spielfilm gehen, noch mal ein bisschen genauer anhand der Szenen zu erklären, aber das war brutal gut und ich werde dann ganz sicher auch betonen, warum das Leroy Sané nahezu komplett abgegangen ist. So Timing, Tiefenläufe, ne, das, was seine Aufgabe gewesen ist, hat er leider fast gar nicht hinbekommen.
Der Anfang des Spiels startet wieder mit einer Abstoßvariante von Deutschland. Da achten mittlerweile alle vollkommen zurecht. Ihr bitte bei dem nächsten Spiel auch. Ganz genau darauf sollten die Deutschen Anstoß haben. Sie haben sich da immer was überlegt. Ich hab geschaut, die erste Flanke, erinnerst du dich, der Deutschen in den 16er der Dänen, nach 8 Sekunden. Nach 8 Sekunden geht das erste Mal der Ball in den gegnerischen Strafraum rein, weil sie da einfach sich halt immer was ausdenken, ne?
Ja, gegen eine dänische Mannschaft, wir können es erstmal knapper halten, die eine ähnliche Formation, einen ähnlichen Ansatz, also einen sehr ähnlichen Ansatz wie die Schweizer gewählt haben. Mit einer Fünferkette, mit zwei Sechsern davor, mit Stoßstürmer Højlund, Eriksen und Skov Olsen, die schon zu positiv und zu mutig beschrieben werden würden, wenn man jetzt sagen würde, das war gegen den Ball ein 5-2-3, weil sie sich dann immer wieder hinten reinfallen lassen haben. Ja. Aber da kommen wir dann gleich drauf zu sprechen. Anfangsphase, Julian Nagelsmann hat von den besten 20 Minuten des Turniers gesprochen.
Ja,
und ich glaube, er meinte die deutsche Mannschaft.
Ja, und das fand ich auch, das habe ich sogar, als ich es am Handy geguckt habe, gesehen, dass das wirklich bockstark war. Das Torschussverhältnis war ja irgendwann bei 6-7-0. Und wenn du das jetzt dann auch nochmal, als ich es gerade nochmal geschaut habe, Schlotterbeck gewinnt früh seinen ersten Zweikampf. Also ganz viele Spieler, auch unabhängig von Toni Kroos, der früh auch eine Menge Druck bekommt, ja, und früh auch mal gepresst wird und so. Aber erstens fand ich, als ich es vorhin mal geschaut habe, es war früh auch eine richtig gute Stimmung im Stadion. Das, was sich transportiert hat.
Ja.
Ich habe jetzt auch schon wieder Stimmen gehört von Leuten, die vor Ort waren, die gesagt haben, na, dann hat es sich offenbar krasser transportiert, als es im Stadion sich wirklich angefühlt hat. Ist wurscht, aber es sind so viele Spieler auch so früh so gut ins Spiel reingekommen. Schlotterbeck habe ich erwähnt, Andrich, auch Raum war sofort im Spiel auf der linken Seite. Havertz sowieso. Die Standards, die sie zu Beginn auch erzwungen haben, waren alle gefährlich. Das war ein Start, der dir sofort ein gutes Gefühl gegeben hat, weil die waren ready. Die machen nach 4 Minuten ein Tor, was ihnen aberkannt wird, weil Kimmich Skov Olsen blockt. Es gibt Menschen, zu denen ich vielleicht auch mich zählen würde. Ich bin immer noch unschlüssig, weil er natürlich auch sich in den Gegner rein orientiert. Die sagen, das ist ein softer Pfiff. Also ich habe mit ein, zwei ehemaligen Verteidigern noch kurz einen Austausch gehabt. Die haben gesagt, so einen Pfiff haben sie in ihrem Leben noch nie bekommen. Und sie werden immer so geblockt. Das heißt noch nicht, dass es dann richtig ist, dass sie den Pfiff nicht bekommen.
Genau, also man darf gar nicht darüber reden, hat ja, glaube ich, nach dem Spiel auch niemand von den verantwortlichen Spielern, Trainern oder so gemacht, dass das eine Fehlentscheidung gewesen ist.
Ja,
Das sieht man auch in der Zeitlupe sehr, sehr klar. Und das ist das, was man Kimmich vorwerfen kann, dass er null Orientierung Richtung Ball hat. Genau,
es ist
offensichtlich und dann ist es halt einfach nach Regelwerken faul. Übrigens eins, was theoretisch der Schiedsrichter auch direkt sehen könnte, das ist eine Geschichte dieses Spiels. Was wäre diese Partie eigentlich gewesen, wenn es keinen VAR gegeben hätte? Eine komplett andere, weil dann hätte es nach 4 Minuten 1-0 gestanden. Es gibt dann auch noch andere Situationen, die es wahrscheinlich so nie gegeben hätte. Aber wenn man sich mal anguckt, wie oft der VAR eingreifen musste, wollte, durfte, das ist schon krass gewesen. Aber da, finde ich, hat er richtig eingegriffen, weil es einfach zu offensichtlich gewesen ist. Ob es jetzt ein softer Pfiff gewesen ist, I don't know, aber es war auf jeden Fall kein falscher.
Mhm. 7. Minute, Kimmich-Distanzschuss, Schmeichel muss das erste Mal hin, danach direkt noch ein Kopfball von Schlotterbeck, der unangenehm kommt. 10. Minute, Langer Ball von Rüdiger auf Havertz, haben wir erwähnt. Und der Volley-Abnahme, Schmeichel hält also früh die ersten richtig guten Chancen für Deutschland.
Das ist so ein Moment, wo man gesehen hat, was die Idee mit Havertz in die Tiefe gehend ist. Aber eben nie alleine. Also es wäre viel zu einfach, wenn man jetzt sagt, ja, lauf doch mal dann einfach schnell Richtung Tor und dann sind die bestimmt überrascht.
Meinst du, das funktioniert auf dem Level nicht?
ich weiß, ich sage das oft, aber wenn ihr, man kann ja gerade diese Spiele immer ganz, ganz gut auch ohne irgendein Abo nochmal gucken, zum Beispiel in den Mediatheken der Öffentlich-Rechtlichen. Und das habe ich nämlich heute am Flughafen auch gemacht. Und wenn ihr da diese Szene nochmal anschaut, 10. Minute, ne?
10. Minute, genau, ja.
Genau so kann es halt funktionieren, wenn man diese zwei Halben hat. Ne? Das ist die Grundidee, die auch mittlerweile nicht nur von Deutschland, also die ganze Zeit schon nicht nur von Deutschland gespielt wird, aber vor allen Dingen von vielen guten Mannschaften auch so gespielt wird. Also einen Zehner, ne? Hashtag ausgestorbener Zehner, und dann eben diese zwei, die keine Flügelspieler sind. Das war übrigens auch Leroy Sané nicht in dieser Partie, also von wegen mehr Breite, um mal so 1-gegen-1 auf dem Flügel zu kreieren.
War gar nicht.
Überhaupt gar nicht und sicherlich nicht seine Aufgabe. Sicherlich auch nicht seine Aufgabe, denn ansonsten tummelt er sich da draußen ja gerne mal. Nee, es war immer Halbspur für ihn und Musiala in diesem Spiel. Und wenn ihr euch diese 10. Minute nochmal anschaut, es geht ja um Zentimeter und um eben diese entscheidenden zwei Schritte, die es dann vielleicht sind, in den richtigen Raum, um Dinge zu kreieren. In dem Fall macht es Musiala, der in den Halbraum kommt und den rechten Innenverteidiger, sprechen über eine Dreierkette, mal wieder Dreierkette bzw. Fünferkette beim Gegner, den rechten Außenverteidiger Andersen. Den Namen könntet ihr eventuell nochmal hören im Laufe dieser Folge.
Rechten Innenverteidiger, rauszieht, meinst du?
Genau. Den rechten Innenverteidiger rauszieht, weil ja immer die Frage ist, was machen wir denn mit diesen beiden Typen, die nicht richtig an der Kette sind, sondern sich in diesen Zwischenraum davor fallen lassen. Und ab dem Moment hat Havertz ein 1-gegen-1 gegen Westergaard und kommt von diesem Halbraum, also da, wo normalerweise der rechte Innenverteidiger ist, der aber eben den Schritt vorgemacht hat und läuft quasi genau in diesen Raum hinter ihn rein. Und Rüdiger sieht das und Havertz ist wendiger. Oh, jetzt hast du gerade fast einen Elfmeter gegeben. Ich habe doch deinen Blick gesehen. Georgien, zwar hinten unter Dauerbeschuss, aber jetzt echt immer mal wieder mit den guten alten Nadelstichen. Mal gucken, ob der VAR da vielleicht sogar noch eingreift.
Es sah mir sehr nach einer Schwalbe aus, wenn ich ehrlich bin.
Okay, es war einfach eine spektakuläre Beschwerde da. Das hat auf jeden Fall meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen, wie du gesehen hast. Also dadurch Havertz mit den Vorteilen, seine Schnelligkeit, seine Wendigkeit ausspielen zu können. Du hast Volley gesagt, er hat ja noch eine super Annahme dazu und dann diesen springenden Ball abgenommen.
Ich glaube, es gab noch
eine Zwischenberührung. Aber super Pass, super Bewegung, technisch gut. Mit ein bisschen Glück von Schmeichel gehalten. Kann man niemandem was vorwerfen, außer dass die Dänen in dieser Dreierkette entblößt sind. Und man hat das Gefühl in dieser Phase des Spiels, ja, demnächst wird es dann auch passieren, das 1-0.
Kurz danach übrigens, ich glaube so der einzige wirklich auffällige Moment von Leroy Sané in der ersten Halbzeit, wo man gesehen hat, was er bringen kann. Es gibt einen dänischen Standard, du weißt sofort, wovon ich rede. Und das deutsche Umschalten über Sané, der dann am anderen Ende kurz vorm 16er in guter Position einen Freistoß rausholt, weil er da genau dieses Tempo mal bringen kann, ne? So, und diesen Laufweg, das ist ja das, was er, also ich habe dann so überlegt, wer im Kader gibt dir das noch? Wahrscheinlich nur Maximilian Bayern, ne? In solchen Situationen so ein Tempo, das haben wahrscheinlich nur die beiden, oder?
Vielleicht führe ich noch, aber.
Ja, genau, ja, stimmt. Ja. Ja. Aber das hast du ja schon gesagt und du wirst ja gleich noch ein paar Takte auch zu Sané verlieren. Also wie gesagt, Julian Nagelsmann spricht für mich vollkommen zu Recht von den besten 20 Minuten im Turnier bislang, weil es waren dann phasenweise 75%, aber eben zielgerichteter Ballbesitz. Das war was anderes, als was die Engländer zum Beispiel viel hatten, auch in der ersten Halbzeit, gerade gegen die Slowakei. Weil Deutschland hat ja aus diesem Ballbesitz auch wirklich Chancen generiert mit dem kleinen Pferdefuß, das ab Minute 20, 21, erster langer Ball, Eriksen mit einem Lauf in den Rücken, Rüdiger grätscht das Ding noch herausragend ab mit so einem langen Bein, dass dann schon peu à peu die Dänen erwachen. Ne? Sie kriegen ein bisschen mehr Kontrolle, sie kriegen ein bisschen mehr Ballbesitz, Eriksen ist irgendwie gefühlt überall auf dem Feld unterwegs und auch so schwer zu greifen, Mähle trifft nochmal das Außennetz und irgendwann kommt Dänemark dann an im Spiel und das war der Moment, wo auf der Hochzeit alle nervös werden, weil sie sich denken, das kann jetzt nicht sein, wir wissen doch, wie sowas läuft, jetzt lass sie bitte nicht in Führung gehen.
Ja, ich kann dir sagen, dass ich also ich erzähle ja jetzt so mit dem Wissen über dieses komplette Spiel, aber live habe ich erst in dem Moment eingeschaltet, nach 20 Minuten.
Oh, okay.
Weil ich davor auf der Hochzeit noch beschäftigt war und dann will man ja, ne, das Problem hattest du auch, man will ja nicht unhöflich sein, auch wenn man weiß, da ist da eigentlich gerade was ganz Wichtiges auf dieser Leinwand da hinten an der Scheune. Aber ich kam nach 20 Minuten, da hatte jemand gesagt, ah, oh, war schon der erste große Jubel, aber Schlotterbecks Tor wohl zurückgepfiffen, weiß auch nicht, war wohl faul. Irgendwie so habe ich es mir schildern lassen und dann komme ich hin und merke, da sitzen, ich sage jetzt mal, rund 20 Leute, die eine richtig gute Stimmung hatten. Und ich gucke 5 Minuten und denke so, ist aber ganz schön, also anders, als ich das jetzt erwartet habe. Und jetzt habe ich mir dann eben nochmal angeschaut und gesehen, die ersten 20 Minuten waren wirklich überragend. Und ich bin genau in der Phase live dazugekommen, als es den ersten Bruch im Spiel gegeben hat.
Es
gab mehrere Veränderungen, aber es war der erste Bruch. Diese ersten 20 Minuten war das vorne flüssig. Jede Standardsituation, nahezu jede, war irgendwie gefährlich. Gut getreten von Kroos, klar, aber auch mit Schlotterbeck. Andrich hatte eine, also immer gut. Aber was vor allen Dingen unglaublich war, war das Gegenpressing. Also sie sind gar nicht rausgekommen, die Dänen, weil sofort wieder ein Deutscher mit dabei war. Und diese 20. Minute war dann eine, in der es zum ersten Mal eine längere Ballbesitzphase gegeben hat.
Ganz genau.
Und da hat man dann, das war die 21., ne, mit diesem langen Ball auf Eriksen, der nimmt den übrigens auch wahnsinnig gut an, war die zweitbeste Ballannahme in dieser Partie und die war schon extra klasse. Also man hat dann erstens gesehen, die Dänen, die müssen auch erstmal verstehen, wie diese Partie eigentlich läuft und wo man vielleicht mal die eigenen Stärken auch ausspielen kann. Es war, glaube ich, dann auch ein bisschen nachvollziehbar die erste kleinere Verschnaufspause, weil wirklich das Gegenpressing, Ball weg, sofort wieder da. Und es ist halt mehr als einfach nur dann gleich wieder hinterherrennen, sondern es gehört eine Positionierung davor dazu, es gehört dann auch die Konsequenz dazu, die richtige Staffelung. Das war überragend gut. Da dann zum ersten Mal ein bisschen Ballbesitz für Dänemark, mehr als nur ein bisschen. Und dadurch auch Auffälligkeit, Probleme in der Statik. Ich habe Chris Kramer gehört, der hat das mal wieder, wie er halt so ist, völlig richtig angesprochen. Wenn wir jetzt nochmal auf die Systeme schauen, dann siehst du, was die Herausforderung, wir sprechen ja oft über die Gegner von Deutschland, aber was in dem Fall die Herausforderung der deutschen Mannschaft gegen Dänemark gewesen ist. Denn Deutschland hat gegen den Ball wieder mit einer Viererkette gespielt. Ihr wisst, dass da ja im Spiel in Frankfurt gegen die Schweiz so ein bisschen was anders war. Aber sie haben mit klassischer Viererkette gegen den Ball gespielt und 2 Sechsern davor. Die Dänen, die machen es so wie die Deutschen und schieben die beiden Außenverteidiger sehr weit hoch. Mähle macht das ja sowieso gerne, früher bei Bergamo, jetzt bei Wolfsburg und Bar. Die haben also außen gepinnt, wenn man das so sagen möchte. 2 im Sinn. Dann kommen dazu die schon angesprochen Eriksen, Højlund und Skov Olsen. Und dann hast du halt 5 gegen 4 Verteidiger. Man muss also immer irgendwie überlegen, wann verschiebt man denn da mal richtig, wann sticht man mal raus, wann kommt da hinten von der ballfernen Seite einer mal mit rein. Und da gab es dann, anders als in den ersten 20 Minuten, als das Gegenpressing so selbstverständlich, aggressiv, überragend ausgesehen hat, auch mal Momente, in denen, ja, egal wer, die Außenverteidiger, die Innenverteidiger, vielleicht auch mal die Sechser nicht genau wussten, zu welchem Mann orientiere ich mich jetzt mal. Bei dem Ding, das Eriksen da kriegt in der 21. Minute, auch wieder so ein könnt ihr euch nochmal angucken, Moment, da ist Jo Kimmich auf der ballfernen Seite, auf seiner Rechtsverteidigerposition, in der Entscheidungsfindung, die deutlich zu lange dauert, fast ein Verrückt hier von Kvaratskhelia, weil außen der hochgeschobene Mähle ist und dazu dann eben auch noch ein Eriksen und er weiß nicht genau, gehe ich da jetzt hinten mit rein oder gehe ich vorne drauf, und weil er in so einer Halbposition ist, geht Rüdiger zu spät rüber und dann gibt es diesen leichten Vorsprung, den sich Eriksen dann nicht mehr nehmen lässt. Er kann den Ball annehmen und macht es eben fast, wenn nicht, und da muss man Rüdiger ja wirklich loben, danach noch diese super Klärungsaktion kommt.
die klassischen Zahlenverhältnisse, von denen Trainer genau. immer so gerne sprechen. Ne? Also wie viele Spieler sind wo und was können wir ihnen entgegensetzen und wo haben wir Vorteile und wo haben wir aber eben auch Nachteile. Und es sollte ja dann auch so sein, dass Julian Nagelsmann auf dieses Ungleichgewicht, was dieses Zahlenverhältnis angeht, reagiert. Davor aber erstmal passiert etwas, das habe ich so nicht kommen sehen. Erstmal, ja, wenn ich das hier richtig sehe, gibt es den spanischen Ausgleich, den genau, habe ich nämlich jetzt, auch nicht kommen
jetzt,
sehen.
Jetzt mach da mal den Einschub. Ich habe doch gesehen, dass du nicht auf deinen Monitor schaust. 1-1 durch Rodri.
Ah ja, siehst du. Was wir beim deutschen Spiel nicht haben kommen sehen, wie gesagt, die fangen dann auch an, unsauber zu spielen. Ich habe mir hier Sané notiert, Gündogan notiert, Schlotterbeck notiert. Also du hast es gesagt, das ist auch anstrengend gewesen und so. Das ist auch alles nur menschlich. Und dann gibt es eine fast 25-minütige Unterbrechung wegen eines Unwetters mit Starkregen, mit Blitzen und allem, was dazugehört. Und ich habe mal Patrick Ittrich mitgebracht, mit dem ich ja nun viel zusammenarbeite, im Übrigen auch am letzten Achtelfinaltag gemeinsam ein Spiel kommentieren werde, mit dem Blick durch die Schiedsrichterbrille, das wird auch sehr interessant, und habe ihn mal gefragt, Patrick, wie ist denn das eigentlich als Schiedsrichter, weil das ja nun doch vielleicht immer mal wieder Thema sein müsste. Und ich saß auch vergangene Woche Mittwoch in Frankfurt bei einem Spiel, wo es auch ein krasses Unwetter gab und da wurde das Spiel nicht unterbrochen. Wann passiert das denn eigentlich bei solchen Situationen? Und Patrick war so nett und hat uns Folgendes hier mal geschickt aus Schiedsrichtersicht. Jetzt muss ich nur den richtigen Knopf finden. Patrick Ittrich zum Thema Unwetter, Unterbrechungen und so weiter und so fort.
Das betrifft ja nicht nur die Bundesliga oder UEFA-Wettbewerbe oder Weltmeisterschaften, sondern natürlich auch den Amateurbereich, wo die meisten Spiele ja stattfinden. Also grundsätzlich muss der Schiedsrichter für sich und das Schiedsrichterteam entscheiden, wann kann es gefährlich werden. Und ich denke, sobald man Blitze sieht, sobald es ein relativ lautes Gewitter gibt, das in der Nähe des Fußballplatzes vorhanden ist, dann sollte man sofort das Spiel unterbrechen, denn es geht letztendlich um den Schutz der Spieler, der Mannschaften, der Zuschauer und einem selber. Und keiner möchte, dass so ein Blitz irgendwo einschlägt und man dann nicht unterbrochen hat. Also ich finde, man sollte dies eher zügiger machen, als zu lange zu warten und das Spiel dann unterbrechen und einfach abwarten, bis das Gewitter wieder davongezogen ist. Und es gibt dort keine Regel, dass man sagt, 15 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten warten. Wenn man absehen kann, dass das Spiel in der nächsten Stunde, anderthalb Stunden nicht fortgesetzt werden kann im Amateurbereich, dann wird das Spiel sowieso abgebrochen und dann irgendwann nachgeholt. Bei Turnieren jetzt wie bei der EM ist es so, das ist der Unterschied zur Bundesliga, das Spiel wird dann wiederholt am nächsten Tag aller Wahrscheinlichkeit nach, weil man ja keine Zeit hat, ab der Minute, ab der das Spiel unterbrochen wurde. In der Bundesliga wird das ganze Spiel und im Amateurbereich auch im DFB das ganze Spiel wiederholt. Aber grundsätzlich das Prozedere, sobald man merkt, es ist ein Unwetter vorhanden, es sind Blitze zu sehen, dann geht man sofort und zügig in die Kabine, dass keiner verletzt wird, weil man als Schiedsrichter ja dort in der Verantwortung steht. Allerdings glaube ich zu meinen, dass man dafür nicht haftbar gemacht werden kann, falls jemandem was passiert. Aber trotzdem stellen man sich mal vor, es würde was passieren und man würde nicht abbrechen. Dann wird natürlich als erstes die Schuld beim Schiedsrichter gesucht. Das wollen wir nicht. Und da sieht man, was für eine hohe Verantwortung das Schiedsrichterteam in der Bundesliga und auch generell auf jedem Platz in Deutschland hat. Insofern in die Kabine besprechen, abwarten, Wetterradar sich anschauen und wenn alles wieder gut ist, dann geht man wieder raus. Dauert zu lange im Amateurbereich, wird man irgendwann die Entscheidung treffen, abbrechen zu müssen. Und das ist Gott sei Dank ja nicht passiert beim EM-Spiel und deswegen, ich hoffe, ich konnte damit helfen.
Ja, Patrick hilft immer mit solchen Aussagen. Vielen Dank dafür. Ich war tatsächlich deswegen ein klein wenig verwundert, weil wie gesagt, ich war beim Spiel Slowakei-Rumänien im Stadion und da gab es auch einen krassen Starkregen mit einem Blitz, wo ich wirklich erst das Gefühl hatte, hat der hier gerade irgendwo im Stadion eingeschlagen, aber es muss draußen gewesen sein. Und da war Daniel Siebert der Schiedsrichter und da wurde das Spiel nicht unterbrochen. Ich weiß nicht genau, was jetzt der klare Unterschied zwischen den beiden Sachen war. Ich glaube, in Frankfurt war es einfach schneller auch wieder vorbei, sage ich jetzt mal. Vielleicht war auch der, sagen wir mal, die Wettervorhersage etwas positiver, etwas klarer. Da ist ja dann sehr viel Kommunikation, vierter offizieller UEFA-Verantwortliche, damit dann der Hauptschiedsrichter sich weiter auf sein Spiel konzentrieren kann. Aber dass wir die Facette in diesem Spiel auch noch mit unterbringen, hat man jetzt nicht unbedingt kommen sehen.
Weißt du, was das Positive auf der Veranstaltung war, auf der ich gewesen bin? Das Hochzeitspaar hat es zum Hochzeitstanz genutzt. Diese Blitzdonner-Unwetterunterbrechung in Dortmund. Und ich fand's auch super. Also ich hatte eh ein schlechtes Gewissen. Unser Public Viewing hat halt draußen stattgefunden und drinnen war dann langsam schon der DJ am Start und die Getränke und so sowieso. Und dann war halt klar, okay, jetzt wird die Nummer unterbrochen und man hört, oh, jetzt der Hochzeitstanz. Und der hat halt ungefähr genauso lange gedauert wie diese Unterbrechung. Julian Nagelsmann hat sie für andere Dinge genutzt. Ich für, hey, jetzt kann man hier mal dem Brautpaar ordentlich huldigen und lobpreisen und was man da so tut.
Relativ nahtlos, nachdem das Spiel, wie gesagt, war dann 25 Minuten unterbrochen und dann waren ja offiziell noch 10 zu spielen in der ersten Halbzeit, relativ nahtlos gab es diese Doppelchance, ne, mit dieser großen Kopfballmöglichkeit von Havertz nach einer tollen Flanke von Raum, wo er den Ball einfach zu zentral setzt. Ich glaube, er wird vorne noch ein bisschen irritiert, weil vorne noch zwei hochsteigen und es sieht so aus, als rechnet er erst damit, dass einer von den beiden an den Ball kommt und dann setzt er den Kopfball zu zentral, danach noch Schlotterbeck ans Außennetz. Kann man trotzdem besser setzen, er hat die Qualität, das Ding besser zu setzen, das weiß er selber auch. Danach allerdings war dann die Phase, die mir wirklich Sorgen bereitet hat.
Findest du? Ich finde, sie haben zwar noch Dinge zugelassen, aber eher durch individuelle Fehler. Also Julian Nagelsmann,
das hat mir Sorgen bereitet, weil es irgendwie sich ja, dann so ein bisschen gehäuft hat. Ja, dann, weißt du, das war so vom
ein bisschen
Grundgefühl.
Aus Coaching-Sicht. Nagelsmann hat die Pause, ich habe dir doch jetzt gerade den Ball rüber gespielt. Nagelsmann hat die Pause genutzt und hat die Taktik geändert und hat Andrich wieder zurückgezogen. Also Das, was er gegen die Schweiz schon gemacht hat, hat er dann bei Donner und Blitz der Mannschaft wieder erklärt und hat gegen den Ball so gespielt wie gegen die Schweiz, wo es ja durchaus auch Kritik gab. Ich finde, dass diese Partie, wir sprechen wieder über ein In-Game-Coaching, gezeigt hat, dass man das gegen so eine Formation durchaus vernünftig machen kann. Ne? Ihr erinnert euch dran, Embolo damals, der körperlich Starke, der dann von Andrich, unter anderem von Andrich, der zwischen die beiden Innenverteidiger gerutscht ist, wenn der Gegner den Ball hatte, bearbeitet wurde. Højlund ist auch, ne, in der Premier League unterwegs, ein eher klassischer Neuner, die gibt es ja nun wieder verbreitet. Und ich finde, die Statik hat besser gepasst. Also es gab deutlich weniger Momente, in denen man so das Gefühl hatte, oh, einer von den beiden Außenverteidigern oder wer auch immer, weiß jetzt gerade nicht so ganz genau, gehe ich so hin, dann geht man nur halb hin. Das bedeutet aber immer, dass Dänemark in Ballbesitz bleiben kann. Das, finde ich, hat er dadurch verändert. Kroos natürlich wieder alleine vor der Abwehr ist dann immer nochmal eine Zusatzaufgabe und man denkt schon so ein bisschen, ach, der alte Mann, jetzt wird ihm das auch noch zugemutet. Ob man ihm vorher, als er zurückgekommen ist in der Nationalmannschaft, gesagt hat, dass er ab und zu auch mal alleinige Sechs spielen muss, da bin ich mir nicht so sicher, aber er hat es soweit eigentlich wieder ganz gut hingekriegt. Du hast natürlich recht, es gab bis zur Halbzeitpause in diesen 10 Minuten, es gab so ein paar Kribbelmomente, den heftigsten, den hat Nico Schlotterbeck mit seiner schwächsten Aktion in den 90 Minuten plus Unterbrechungsminuten gehabt und kreiert, nämlich in der 44. als er den Ball im 16er verliert, eine Sache, die niemals passieren darf. Aber und er hat auch so ein, zwei Momente gehabt, wo er ein bisschen zu aggressiv rausgerutscht ist. Ich finde seine Aggressivität, das war ja zu spüren, auch für jeden zu sehen, die war grundsätzlich cool, aber manchmal ist das natürlich bei ihm auch ein bisschen zu viel. Kommen wir in der zweiten Halbzeit nochmal drauf zu sprechen. Das war sicherlich der größte individuelle Patzer im Spiel der deutschen Mannschaft in Halbzeit 1.
Ja, dann kurz später ein Fehlpass von Musiala in der gegnerischen Hälfte und der wird dann zum Boomerang. Auch da versucht Schlotterbeck übrigens, das noch nach vorne zu verteidigen, lässt sich rausziehen, kommt da gar nicht irgendwie an den Ball ran, fehlt dann irgendwie auch halb hinten, als die Lady damit durchläuft.
Das ist ein ganz klassischer Schlotterbeck gewesen, ja. Und dann hast du nur noch Kroos und Rüdiger hinten, ne? Ist dann schon ein Risiko.
Ansonsten aber hat er trotzdem ein echt gutes Spiel gemacht und ich muss sagen, also diese Mischung, also da schlagen so zwei Herzen in meiner Brust. Eigentlich, der Fußballfan in mir findet nichts geiler als ein Innenverteidiger-Duo Rüdiger-Schlotterbeck. Ja, irgendwann wird Schlotterbeck der emotionale Leader-Nachfolger von Rüdiger in der Innenverteidigung für die nächsten Jahre bei der Nationalmannschaft. Ich liebe das, dass man bei den beiden diese Leidenschaft so sichtbar hat einfach. Ne? Wenn die ein Fußballfeld betreten, dann sind das einfach sehr leidenschaftliche, emotionale, ihren Job aggressiv interpretierende Innenverteidiger. Aus Trainersicht, ich bin kein Trainer, habe keinen Trainerschein, aber aus Trainersicht wäre es mir trotzdem lieber, du hast ein Duo mit einem von den beiden und einem etwas belastbareren Spieler, der vielleicht eine spektakuläre Grätsche weniger im Spiel drin hat, dafür aber ein bisschen mehr die Ruhe weg. Und dann hast du, glaube ich, eine ganz gute Mischung irgendwie. Und trotzdem kann ich mich einfach nicht davon freimachen, dass ich das wahnsinnig spektakulär finde, wenn die beiden dann da sind, mit all den Dingen, die es mit sich bringt. Ne? Also es bringt einfach Dinge mit sich. So, ist klar.
Ja, also grübelt nicht darüber, ob Schlotterbeck sich jetzt reingespielt hat in diese Mannschaft. Ich behaupte, Julian Nagelsmann wird nach dieser Partie keine Sekunde drüber nachdenken, den wieder von Anfang an zu bringen. Und jetzt auch nicht, weil ich ihn mies fand, aber Tah ist ein anderes Level. Weil Tah kann auch offensiv gefährlich werden. Chapeau, Nico Schlotterbeck. Das war wirklich eine krasse Präsenz, eine krasse Energie.
Gerade bei den langen Bällen, ne? bei den Standards. Er hat ja richtig dominiert gegen die Dänen teilweise in deren 16er.
Ja, und das, obwohl die Dänen, ne, unter anderem Westergaard, also einige kopfballstarke Leute hat. Also das war, und das kommt dann ja über diese Energie richtig gut von Schlotterbeck. Aber der eine Komplettaussetzer, ist nur nicht so ein großes Thema, weil Højlund den nicht reinmacht. Aber das ist ein Riesenbock. Und die Nummer, die du angesprochen hast dazu, das fällt weniger ins Auge, aber ist auch eine völlige Fehlpositionierung. Darf so nie passieren. Da würde jeder italienische Verteidiger, auch wenn wir über die im Moment nicht ganz so gut reden, die Augen verdrehen, wie man so überaggressiv mit dem falschen Timing rausgehen kann und dann den armen alten Groß und Rüdiger hinten stehen lässt, so dass es da, wenn, also die Dänen spielen den Konter dann ja auch sehr, sehr gut, aber wenn da nicht dann nochmal ein Neuer ist, 1-1 steht. Und das darf natürlich nicht passieren.
Ja. In der zweiten Halbzeit ist es dann wirklich auch nochmal ganz klar und markant zu erkennen, was dann auch eben schon nach dem Unwetter-Break quasi ist, ne? Weil dann steht nämlich auch zum Anstoß der zweiten Halbzeit Andrich schon von Beginn an direkt auch zwischen den beiden Innenverteidigern. Er markiert dann, um nochmal die Zahlenverhältnisse aufzunehmen, dann halt vor allem den Højlund, hast du vorhin erwähnt, und dann haben Rüdiger und Schlotterbeck klare Zuordnung zu den beiden anderen. Das hat Julian Nagelsmann im Nachhinein auch gesagt, hat eben diese Stabilität reingebracht. Gerade Eriksen konnte dann nicht mehr so die Lücken finden, weil der wirklich da sehr viel geschwommen ist, ne, und immer sich auch echt smart und so mit so einer Mischung aus IQ und Instinkt da so positioniert hat. Das war sehr interessant zu sehen. Und wir gehen rein in eine wilde, wilde Anfangsphase der zweiten Halbzeit. Die Dänen gehen in Führung. 48. Minute. Joachim Andersen, einer der drei Innenverteidiger. Die Entstehung ist folgendermaßen: Ein Freistoß der Dänen wird geklärt und dann gibt es eine Flanke von der halbrechten Seite und dann flippert der Ball irgendwie durch und springt am Ende von Delaney zu Andersen, der ihn dann reinhaut, weil er eben mit vorne ist. So, und das wird gecheckt und dann reden wir fast über den Millimeterbereich, ne? Also es ist ein Zentimeterbereich. Ich glaube, wir sind uns relativ einig. Es wurde jetzt viel darüber diskutiert, aber das ist doch nichts, es gibt doch nicht, das ist doch nur eine Fußspitze. Aber ich glaube, wir beide, also es würde mich jetzt wundern, wenn du das anders siehst. Also wir haben halt einen Chip im Ball, das wird mathematisch errechnet und so weiter und so fort. Und dann ist es halt Abseits. Und ein bisschen Abseits ist immer noch Abseits, oder?
Ja, natürlich. Es gibt halt einfach, also wir reden immer wieder über Foulspiele, vermeintliche Elfmeter, wir reden noch über Handspiele. Es wäre gut, wenn es so klar wäre wie beim Abseits, wenn man es so klar definieren könnte. Also fangt jetzt nicht an mit, aber wenn es so knapp ist, dann müsste man es vielleicht anders interpretieren. Wollen wir dann auch noch sagen, der war ja, also da sieht man ja mit dem Chip im Ball bei der Torlinienkamera, der war ja wirklich hauchzart, also ein bisschen weiter, dann wäre der ja drin gewesen. Da finde ich, kann man da nochmal ein Tor geben. Also wollen wir so weit gehen?
Das Argument ist
einfach Fakten. Also der ist halt Abseits. Natürlich ist es Glück für Deutschland, überhaupt gar keine Frage. Aber da kannst du später noch nicht mit diskutieren.
Das Argument ist ja, früher hieß es doch immer im Zweifel für den Angreifer. Warum hieß es das? Weil wir keine mathematische Berechnung hatten, um es einfach klar festzustellen. Und dann ist es übrigens natürlich auch in Ordnung, dass es dann im Zweifel für den Angreifer ist, wenn du es sowieso nicht auflösen kannst. Aber jetzt haben wir das halt. Und dann nutzen wir es.
Ja, natürlich. Da gibt es ja ganz andere Sachen. Es ist so gut, dass es sich entwickelt hat. Also, es ist bitter für Dänemark, gar keine Frage. Und wir wissen nicht, wie die Partie ausgegangen wäre, wenn das Ding drin gewesen wäre. Und natürlich gibt es dann eine Abfolge, die tatsächlich Hollywood-mäßig ist, und zwar zu Ungunsten der Dänen, aber das Ding ist natürlich völlig zu Recht zurückgepfiffen worden, auch wenn es eine Standardsituation, Wackelaktion gewesen ist bei Deutschland, wobei ich sagen muss, ich fand sie ansonsten bei ruhenden Bällen gegen sich mehr als solide. Da war dann aber natürlich auch so eine Flipper-Aktion. Ich glaube, Delaney hat fast so die Position, die Bellingham mit seinem Fallrückzieher heute hatte, kurz vor Abschluss der 90 Minuten beim England-Spiel. Aber es ist richtig gewesen, das Ding zurückzupfeifen. Doof für Dänemark, doof für Andersen, und für den wird es dann noch doofer.
Ja, 2 Minuten später. In der Entstehung ist es ein echt wunderbarer Tiefenpass von Schlotterbeck auf Musiala, muss man dazu sagen, davon hat er ein paar drin und da hilft es dann halt schon auf dieser Position, dass du halt da einen Linksfuß hast, der so einen feinen linken Fuß hat wie Schlotterbeck, denn wir sollen später auch gleich nochmal über so einen Pass von ihm reden. Die hat er halt drin und die gibt er dir, wenn er auf dem Feld ist. Ja, das ist schon eine Besonderheit an ihm. Musiala flankt, der Ball wird geklärt und dann trifft David Raum in genau der einer Millisekunde die genau richtige Entscheidung, nämlich dass er das Tempo sofort wieder anzieht, als der Ball zu ihm kommt. Und dann geht die Flanke an den leicht abstehenden Arm von Andersen, der gerade auf der anderen Seite noch das Tor gemacht hat. Das wird gecheckt. Handspiel ist die Entscheidung und Kai Havertz haut dann den fälligen Handelfmeter mit so leichter Verzögerung im Anlauf.
Jetzt genau überspring doch nicht, wir müssen noch erstmal darüber reden, ob dieser Elfmeter ein Elfmeter gewesen ist.
Ja, ich wollte doch nur noch einmal kurz das rund machen. Havertz, du hast es vorhin nämlich einmal schon gesagt, perfekter Elfmeter, genau neben den Pfosten, kleine Verzögerung im Anlauf, Schmeichel ahnt sogar die Ecke, aber den hält er halt einfach nicht, weil der perfekt geschossen ist. Jetzt reden wir über das Handspiel. Meine Meinung kennst du, oder?
Ja, ich finde zwei Sachen interessant. Also um diese Regelfrage, um diese Schiedsrichterfrage herum. Punkt eins, es gab ein ganz zartes Reklamieren von Raum.
Wenn überhaupt,
aber,
ja.
Aber also wirklich so, also habe ich fast überlegt, dachte er, vielleicht geht der Ball ins Aus und er sagt dann wäre es aber unser Eckball, weil der Gegenspieler dran war. Aber ansonsten ist es wirklich nur minimal protestiert. Also da hast du leichte Rempler im 16er, wo viel, viel mehr protestiert wird. Das nur einfach mal für einen Hinterkopf zur Einordnung dieser Szene. Und dann gibt es diesen Videobeweis. Der Schiedsrichter hat es entsprechend ja von sich aus auch gar nicht wahrgenommen. Und hast du gesehen, als er dann draußen ist, weil es eben so knapp hintereinander war zu dieser Szene, die es davor auf der anderen Seite gegeben hat, der Videobeweis, da lag quasi noch die, also lag noch die alte VHS drin.
Ja.
Also der hat draufgeschaut draußen und hat noch, dann war aber noch, nee, warte mal, das ist noch hier das Tor von gerade eben. So, und dann musste er erstmal zu der Szene hinspulen, weil es halt so schnell hintereinander passiert ist. Und dann guckt er sich das an, ist dann relativ schnell in der Entscheidung, weil das Regelwerk halt so ist. Weil das Regelwerk falsch ist. Ich habe mal überlegt, was ich gerne machen würde, ist einen Sprinter. Wir haben jetzt doch gerade, Anzer heißt er, glaube ich, ne? Einen Deutschen unter 10 Sekunden auf 100 Meter als Top-Sprinter. Hat jetzt gerade, ich glaube, es läuft für den HSV. Also die können sportlich tatsächlich noch was leisten. Und ich habe mir gedacht, man müsste mal so einen Sprinter auf so eine Szene gucken lassen. Warum sage ich das? Weil es ja immer um die natürliche Körperhaltung geht. Jetzt stellt euch mal einen Sprinter vor, auf 100 Meter, der versucht unter 10 Sekunden zu laufen. Oder so wie ich, unter 13. Der hat die Hand da oben. Also es ist eine ganz normale Bewegung. Ne? Also man reißt den Arm halt oben. Dass der Verteidiger da jetzt, das Andersen da jetzt nicht im Vollsprint ist, schon völlig klar. Aber es ist nicht unnatürlich, wenn man einen Schritt macht, weil das ist ja, ob jetzt bei Schritt oder eben auslaufend und das Bein noch lang machen, um die Flanke abzufangen, ähnlich, weil es ja immer um Verlagerung des Körperschwerpunkts geht.
Und um
geht
Bewegung
und
dann das, einfach.
Genau,
mit einem
um Bewegung.
Körperteil,
es
das
ist
an
nicht
dir hängt.
Unnatürlich. Ja. Es ist, liebes Regelwerk, liebe Schiedsrichter, geht nochmal in Gedanken durch, wann eine Körperbewegung eigentlich unnatürlich ist. Und wann es einfach zum Körper und zum Ablauf gehört. Das,
aber
finde ich, ist das große Thema.
Weißt du, was ich nicht verstehe? Also wir können festhalten, weil das war, glaube ich, auch so ein bisschen der Tenor aus Schiedsrichterseite. Das war im Sinne der Auslegung der Regel im Moment. Wir ergänzen, es ist nicht im Sinne des Fußballs, für alle, die irgendwann selber mal Fußball gespielt haben. Was ich trotzdem nicht verstehe, ist, ich werde ja nicht müde, an dieser Stelle immer wieder zu wiederholen, was mir der Lehrwart des DFB, Lutz Wagner, gesagt hat. Geht die Hand zum Ball? Nein, geht sie nicht. Wenn das nicht der Fall ist, gibt es nur noch ein anderes Kriterium. Vergrößert der unnatürlich seine Abwehrfläche? Und jetzt kommt der Nachsatz mit der Intention, den Ball aufzuhalten oder zu spielen. Das, ja. Das sind die Dinge, wo er mir gesagt hat, achte darauf. Und 99% der Situation kannst du darüber lösen und für dich erkennen, ist das ein Handspiel, was gehandelt werden muss oder nicht. Und beides ist nicht erfüllt. Der hat nicht die Intention, den Ball aufzuhalten oder zu spielen in dem Moment. Das sieht man.
Ja. Also, und übrigens, wieso denn auch? Also, wann hat man denn als Verteidiger den Gedanken, Ah, ich mache mir jetzt aber mal, wenn der Raum das Ding hier reinflankt, ich mache mal die Hand da hoch, weil wenn da der Ball hinfliegt, dann habe ich ja den Ball aufgehalten. Und bestimmt gibt er dann keinen Handelfmeter. Da können wir mal drauf spekulieren. Macht doch auch niemand. Dann sind wir im Bereich, ist es intuitiv? Nein, ist es auch nicht. Der versucht, sein Bein hochzureißen und ist da entsprechend in Bewegung. Das ist halt einfach, also das ist wirklich, finde ich, und wir werden oft genug als die Freunde der Schiedsrichter tituliert. Es geht ja auch, wie gesagt, in dem Fall nicht um den Schiedsrichter. Nochmal, der trifft die Entscheidung nach Regelwerk richtig. So zumindest. Deswegen glaube ich, hat das auch so schnell entschieden, weil dieser Arm halt da weit oben ist. Aber ein Arm darf da oben sein. Und trotzdem hat man nicht die Intention, damit den Ball aufzuhalten. Das ist einfach Quatsch. Und deswegen ist das für mich eine ganz klassische Szene, wo ich mir denke, ja Leute im Elfenbeinturm, die ab und zu mal gucken, ob man im Regelwerk was verändern könnte oder ob man es gleich behält, schön konservativ, dann gehen wir runter auf den Sportplatz und lauft und versucht mal einen Ball aufzuhalten oder eben auch nicht. Und alleine so den Gedanken mal durchzuleben, ganz schnell, Flanke, hast du nicht drin, den mit der Hand abzufangen. Das ist einfach Quatsch.
Weißt du, was das Gute ist? Das würden uns nicht nur ehemalige Verteidiger bestätigen, sondern ich glaube sogar Stürmer. Also auch Stürmer würden sagen, auch wenn sie davon vielleicht profitieren würden, nee, das ist eine ganz klassische Bewegung, die halt mit der Bewegung einhergeht. Wir können es trotzdem natürlich wieder umdrehen, weil das ist ja aus deutscher Sicht sehr gut gewesen in dieser Phase, dass das so passiert. Kai Havertz macht im 8. EM-Spiel insgesamt in seiner Karriere sein 4. Tor. Damit hat er zum Beispiel, jetzt muss ich ein bisschen leiser reden, wobei er ist gerade im Studio als Michael Ballack. Der Rekord wird gehalten von Mario Gomez und Klinsmann. Die stehen jeweils bei 5 Toren. Und eine Zahl, die ist Wahnsinn. Und die hatte ich so nicht auf dem Schirm. Die Bilanz von Kai Havertz im Trikot der Nationalmannschaft, Alexander. 50 Länderspiele, 35 direkte Torbeteiligungen in 50 Länderspielen. Hab ich nie auf dem Schirm gehabt. Das ist Wahnsinn.
Ja, stimmt. Habe ich auch nie auf dem Schirm gehabt.
Werbung. Mehrere PDFs zu einem zusammenfügen. Verträge digital unterschreiben. Texte kommentieren und nachträglich verändern. Wenn Fußball so einfach wäre wie Adobe Acrobat, wäre jeder Profi. Adobe Acrobat macht es einfach.
Und 5 Minuten später, ne? 59. nach diesem, so wie es dann passiert ist, schmeichelhaften 1-0, so wie der Zeitpunkt war, sehr glücklich, 1-0 für die deutsche Mannschaft, hat er die beste Ballannahme in diesem Turnier, nimmt den mit rechts, mit seinem schwachen Fuß, hattet ihr ja gerade gesehen, weil er den Elfmeter ja mit links geschossen hatte, mit, sofort Touch mit links, und dann musst du mir helfen, er läuft alleine auf Schmeichel zu, rechts Sané, da spielt er mal seine Schnelligkeit aus. Und ich glaube, es ist eine rote Karte. Und ich glaube, es ist eine dicke Fehlentscheidung, über die nicht geredet wird.
Ich glaube auch, darüber konnte ich mich jetzt leider noch nicht mit irgendjemandem austauschen, aber habe ich auch nicht verstanden. Also es wurde dann ja angezeigt vom Schiedsrichter, ja, ihr hattet ja eure Chance und er chippt ihn halt knapp daneben so. Aber in der Mitte wird Sané gefoult, kann nicht durchlaufen. Und
ich glaube, Delaney ist der Gegenspieler gewesen. Ja. Es gab so eine Zeitlupe, aber nichts Closes davon. Klar, da sind wahrscheinlich die meisten Kameras dann auch beim Ballführenden. Aber ich bin mir sehr sicher, dass Kai Havertz den querschiebt und es ist ein sicheres Tor. Es ist ein komplett sicheres Tor. Wichtig, das Foulspiel, das vermeintliche, über das wir jetzt hier reden, Delaney kreuzt hinten in die Hacken. Da geht es übrigens dann auch nicht um klare Absicht oder nicht. Wenn er ihn von hinten kreuzend, ist eine Klassikerszene, zu Fall bringt, dann ist es ein Foulspiel. Dieses Foulspiel findet vorm 16er statt. Ist sogar eher ein Problem gewesen, weil ansonsten wäre es ja auch ein Potential Penalty Check gewesen. Aber es hätte halt einfach ein Potential Red Card Check sein müssen. Wir wissen ja auch aus Gesprächen mit Schiedsrichtern, dass es so etwas viel häufiger im Hintergrund gibt, als das dann so kommuniziert wird. Ich gehe mal davon aus, dass es bei dieser Europameisterschaft auch der Fall ist. Aber es gab zu wenige Zeitlupen, um jetzt endgültig sagen zu können, das hätte auf jeden Fall eine rote Karte sein müssen, weil es auf jeden Fall ein Foulspiel gewesen ist. Das Ding ist nur, Punkt 1, warum sollte er ansonsten da zu Fall kommen? Ne? Also als Typ, der halt den Ball nur quer gespielt bekommen muss und er ist in der so viel besseren Position, denkst du gar nicht drüber nach, da irgendwie jetzt einen Elfmeter oder in dem Fall ja sogar nur eine rote Karte rauszuholen. Und Punkt 2, was die Sache bitter macht, ich habe ja gesagt, Havertz hätte den rübergelegt und es ist ein sicheres 2-0. Und kurz bevor er diesen letzten Kontakt hat, weil der Keeper da ist, ist es eigentlich relativ klar, jetzt kommt der entscheidende Moment, sieht Havertz aus dem Augenwinkel, dass Sané als Anspieloption nicht mehr da ist. Und deswegen muss ich sagen, mache ich beim Vorwurf, dass er diese hundertprozentige vergibt, schon ein paar Prozent Abstriche, weil ich glaube, das ist nicht easy, wenn du mit Vollsprint aufs Tor zuläufst. Du hast eigentlich im Kopf jetzt, ne, also er konnte ihn sehen, das habe ich mir noch ein paar Mal angeschaut. Er sieht, da rechts ist Leroy Sané und das ist einfach ein zu logischer Pass und es wäre ein entsprechend sicheres Tor gewesen. Und auf einmal ist er aber am Boden und du kannst den Pass nicht mehr spielen und dann chippt er ihn rüber. Wenn der Ball ins Tor kommt, dann sagen alle, wie eiskalt kann man denn sein? Ne? Das darf man jetzt auch nicht vergessen. Es ist ja ein Mini-Touch, dann macht er das zweite Tor und dann haben wirklich alle kapiert, wie überragend der gespielt hat. Klar, er chippt ihn leicht daneben und so bleibt es beim 1-0 und trotzdem, glaube ich, musst du danach schauen und checken und zur Entscheidung kommen, das ist das Verhindern einer hundertprozentigen Torchance. Mhm. Und es ist halt nicht mit, aber es war ja immer noch eine hundertprozentige Torchance. Du hast den Typen aus dem Spiel genommen, der den Ball ansonsten ins leere Tor geschoben hat. Das ist für mich eine rote Karte.
Und die Ballmitnahme war wirklich Wahnsinn. Ne? Also es ist so schwer, das zu beschreiben, weil er macht diesen einen Schritt mit dem linken Fuß nach vorne und dann zieht er ihn mit dem rechten hinterm linken mit nach vorne. Das ist unglaublich gewesen. Ja. Würde man eher so, keine Ahnung, so Nico Williams bei diesem Turnier oder einem Jamal oder sowas zutrauen. Ne? Und Kai Havertz, aber gut, der Typ hat halt auch eigentlich goldene Füße, wenn man ehrlich ist. Und das hat er in dem Moment dann mal gezeigt.
Zweite Halbzeit ist übrigens gerade angebrochen zwischen Spanien und Georgien.
Ja, immer noch 1-1. Pure Dominanz der Spanier. Ich habe gerade im Augenwinkel nur mal die Zahlen gesehen. Keine Ahnung, 16-2 Torschüsse, über 70% Ballbesitz. Aber die Georgier sind das ganze Turnier über vor allem schon eins. Also es sind zwei Sachen. Sie sind unglaublich emotional und sie sind wahnsinnig effizient. Wir werden das im Auge behalten. Es gibt dann die Wechsel bei Deutschland. Du hast es vorhin schon erwähnt. Andrich geht runter und es kommt Emre Can, übernimmt im Grunde genommen auch 1-1 die Position. Ne? Rückt auch hinten zwischen die Innenverteidiger, wie wir das auch bei Dortmund von ihm schon viel gesehen haben. Und vorne kommt
Ganz kurz. Hat Nagelsmann dazu was gesagt, weil, also es ist ja schon krass, dass wieder Emre Can, der eben immer noch erst vor ein paar Tagen im Urlaub gewesen ist, kommt.
Aber es ist doch schon sinnvoll. Also in dem Moment ist es doch logisch, oder?
Ja, genau. Also mich hätte nur interessiert, ob er das auch als klare Begründung genannt hat.
Ich habe mir viele Zitate versucht von ihm rauszuholen, dazu habe ich nichts gehört. Und vorne bringt der Füllkrug, aber nicht für Havertz, sondern Havertz rutscht eins nach hinten und Gündogan geht vom Feld. Kurze Zeit später ist Manuel Neuer im Blickpunkt, denn Højlund in der 66. Spielminute hat eigentlich die nächste Monsterchance für die Dänen und da siehst du Højlund auch in so Entscheidungsfindungen hier und da, der ist noch roh, also der ist noch kein internationaler Top-Stürmer auf dem absoluten obersten Level, sage ich jetzt mal. Rüdiger wird aus der Abwehrkette rausgezogen. Niemand schließt so richtig. Groß schiebt so ein bisschen weg von dieser Lücke, die aufgeht. Kimmich erkennt zu spät, dass da diese Lücke aufgeht. Und die Dänen erkennen die Schnittstelle sofort. Der Ball geht in den 16er halblinks rein. Und ganz im Ernst, es ist eine Monsterchance von Højlund, der einfach den Ball total unplatziert am Ende da setzt. Das kann, vielleicht sogar mehr als kann, aus dänischer Sicht, das 1-1 da sein.
Ich habe ehrlich gesagt, ich kann die ARD-Mediathek nicht mehr öffnen. Oh, fast macht Kvaratskhelia gerade ein Sensationstor, und davon hatten wir jetzt schon ein paar, gegen den weit aufgerückten Unai Simon versucht er den Lupfer.
Das hast du vorher nicht gesehen, das haben die Slowaken gegen England zum 2-0 auch fast gemacht. Fast identisch, auch von der Mittellinie.
Ja. Ich hab hier jetzt, wie nennt man das nochmal, ein Blocking. Deswegen muss ich jetzt doch noch deine Datei öffnen. Aber ich habe Emre Can da als denjenigen, der einen riesen Stellungsfehler macht, als Rüdiger, und ich meine, das konnte die komplette Mannschaft, das konnte das komplette Stadion sehen, rausgerückt ist aus der Kette und eigentlich klar ist, jetzt muss man aufpassen und einer muss auffüllen. Aber
habe ich den Fokus auf die falsche Seite gelenkt. Also es waren so mehr, also das war jetzt der einzige, auf den ich nicht nochmal explizit geachtet habe, weil ich habe irgendwie so die im Blick gehabt, die irgendwie in dieser Lücke sich gerade noch befanden und oder in der sich entstehenden Lücke dann irgendwie ihre Wege weggemacht haben davon, dass die Lücke dann aufging. Kann aber auch sein, also würde auch Sinn ergeben, dass der zentrale Innenverteidiger da einfach noch ein bisschen weiter mit rein muss. In der Datei, die ich geschickt habe, wirst du jetzt die Minute nicht einfach so finden, weil die wird irgendwie nicht angezeigt. Ja. Ist auch, sei es drum, er macht das Ding auf jeden Fall nicht rein, Gott sei Dank aus deutscher Sicht, in 2 Minuten später gibt's dann Jamal Musiala, der jetzt Top-Torjäger ist des Turniers, zusammen mit Mikko Tarze, wobei der spielt ja gerade, vielleicht trifft er ja noch, ist alleine durch, ein eiskalter Abschluss, er hätte sogar nochmal querlegen können, ne, auf Füllkrug oder Sané, die beide mitgelaufen sind. Ja, und wir reden, also der Abschluss super, Jamal Musiala krönt diesen Angriff, den Schlotterbeck mit einem Pass hinten raus einleitet, eine längere Ballbesitzphase der Deutschen erst. Es gibt dann irgendwann aus der gegnerischen Hälfte sogar den Rückpass hinten rein zu Manuel Neuer. Und der Musiala, er erlockt sich dieses Tor gegen Andersen, ne?
Ja. Ja, macht erstmal die Schritte in diesen Zwischenraum, wie er das bei der Szene, die wir vorhin besprochen haben, als dann Rüdiger den Pass in die Tiefe auf Havertz gemacht hat. Dieses Mal ist das aber nur die Finte, um dann selber in die Tiefe zu gehen. Und ja, dann ist es schon krass. Also der Pass ist gut von Schlotterbeck. Du hast recht, da ist entscheidend, dass er Linksfuß ist. Und Toni Kroos ist ja oft auf der Position, aber er hätte einen anderen Winkel, um den Ball zu spielen, nämlich einen deutlich schlechteren. Es ist dann vor allen Dingen Musiala mit dieser enormen Geschwindigkeit und natürlich auch den technischen Qualitäten, die er dann beim Torabschluss zeigt. Wenn du den so sicher reinmachst, dann ist es auch okay, dass du den nicht quer spielst. Auch wenn in dem Fall mal ein Däne nicht noch Sané in die Hacken gelaufen ist, wäre für den natürlich auch schön gewesen, wenn der einen serviert bekommt. In dem Moment bekommt Spanien, ja, das 2:1.
Fabian Ruiz
bekommt die Flanke auf den Schädel und macht das 2:1 für Spanien. Es sieht doch sehr nach dem Viertelfinale Spanien gegen Deutschland aus.
Mamardaschwili hatte gerade vorher einen Jamal-Freistoß gehalten, habe ich aus dem Augenwinkel nur gesehen. Also die Spanier belohnen sich jetzt für ihre Dominanz. Ist dir aufgefallen, dass die dänischen Innenverteidiger, die mit zurück hecheln, um irgendwie Musiala einzufangen, dass zumindest der Zentrale kurz den Sprint unterbricht, weil er irritiert ist, glaube ich, weil Schmeichel, das hat man aus einer Kameraperspektive gesehen, der wollte erst rauskommen,
ja,
und bricht dann doch ab. Und deswegen sage ich dir, als ich das dann gesehen habe, wenn die Dänen Manuel Neuer oder einen Torhüter im Tor haben, der das Spiel so interpretiert wie Manuel Neuer, ich glaube, dann fällt der Treffer nicht. Weil der Schmeichel steht halt deutlich weiter hinten, als Neuer gestanden hätte und kommt dann halt einfach nicht mehr hin. So, und ich glaube, Neuer hätte das Ding, wäre rausgesprintet und hätte den Ball ins Aus klären können. Und das war, ich bin nur drauf gestoßen, weil ich mir dachte, warum brechen denn die beiden Innenverteidiger kurz so halb irgendwie ihren Sprint ab, bevor sie ihn nochmal anziehen? Und dann hat man aus einer Kameraperspektive gesehen, dass der Schmeichel sie so ein bisschen irritiert.
Ja, stimmt. Jetzt ist es fast so ein bisschen entgegengesetzt. Schmeichel hat ansonsten ja sehr stark gehalten. Jamal Musiala fand ich in der Partie absolut nicht schlecht, aber nicht überragend, ne, bis zu dieser Szene. Oh, dicker Bock gerade bei den Georgiern. Vielleicht kann Spanien gleich noch erhöhen. Jetzt merkt man dann doch, dass es da so ein bisschen schwierig wird mit der Luft bei den Georgiern. Aber Lamine Yamal macht das Ding nicht. Musiala ist da überragend, aber hatte über die 90 Minuten einige Flüchtigkeitsfehler im Passspiel. Du hast diesen Ballverlust vor dem Konter kurz vor dem Halbzeitpfiff angesprochen. Und irgendwie auch überraschend viele Hängenbleibaktionen bei seinen Dribblings. Ne? Also auch das kann man andersrum formulieren. Es ist ja krass, wie oft er mit seinen Dribblings ansonsten an ein, zwei Gegenspielern vorbeikommt. Das hier war eine Ausnahmesituation nach oben. Und wie gesagt, ansonsten ist er im Passspiel gut eingebunden gewesen, hat auch immer mal die richtigen Räume besetzt, was mit dem richtigen Timing passieren muss und deswegen gar keine Selbstverständlichkeit ist. Aber gut, dass er das Tor gemacht hat. Ansonsten wäre er so ein bisschen abgefallen.
Mhm.
Findest du nicht? Fandst du ihn
doch
besser?
Ging mir auch so. Also nein, ging mir auch so. Also er knackt natürlich auch die eine oder andere Situation einfach mit diesen Dribblings dann immer mal wieder auf, ne, muss man auch sagen. Aber ich habe gerade, als du das so erwähnt hast und auch als ich vorhin das Spiel gesehen habe, an einer Stelle dachte ich mir so, haben wir uns einfach schon an zu viel Jamal Magic gewöhnt, dafür, dass er einfach immer noch so jung ist, weißt du, und er macht so viele besondere Dinge und natürlich bleibt er dann auch ab und zu mal hängen. Und wie du sagst, wir haben uns vielleicht einfach zu sehr daran gewöhnt, dass ihm das einfach so selten passiert,
ja,
weil er so gut
ist. Das
ist
jetzt ja, also als ich das jetzt gerade gesagt habe, habe ich auch gedacht, das ist ja das Meckern auf dem höchstmöglichen Niveau. Warum hat er jetzt in der Partie nicht auch regelmäßig 2-3 Gegenspieler stehen lassen? Ja. Aber ja, also ich bin ja der Typ, der ihn vor dem Turnier auf Torschützenkönig und Spieler des Turniers getippt hat. Also ich muss die höchsten Maßstäbe ansetzen. Ja,
aber
und
schlecht sieht es nicht aus, auf jeden Fall für dich. Mal gucken.
Ja, das sind aber die Momente, wo ich dann kein Geld setze und mich danach dann ärgere, wenn es passiert. Aber noch ist es ja auch lang, kann ja noch ganz anderes passieren. Er macht das auf jeden Fall überragend. Und wie war denn das Gefühl in deiner Hochzeitsgesellschaft? Ich habe zwar noch gezittert, aber da habe ich jetzt das Ende auch noch mal geschaut und ich finde, eigentlich war es damit durch.
Das war durch. Also ja, du zitterst einfach weiter noch mit, ja, weil du immer mit dem Schlimmsten rechnest, aber eigentlich.
Ja, weil es ein Deutschlandspiel ist und könnte ja, ne, ganz doof jetzt noch werden, lass mal eine
Standardsituation reinsegeln. Nicht, ja. Genau, doll war es nicht von den Dänen und die Deutschen gewinnen dieses Spiel am Ende verdient gegen einige Widerstände. Ich habe noch ein bisschen Angeberwissen für euch, weil wir kommen ja dann raus jetzt perfekt für die neue Bürowoche. Also wenn ihr jetzt den Podcast gehört habt und ihr seid nachher in der Kaffeepause oder der Raucherpause oder was auch immer oder in was auch immer für einer Pause, bei was auch immer für einem Job, den ihr habt und ihr wollt ein bisschen angeben vor den Kollegen, dann könnt ihr zum Beispiel sagen, dass Manuel Neuer jetzt Bastian Schweinsteiger überholt hat und deutscher EM-Rekordspieler mit 19 Spielen ist. Ihr könnt sagen, wie krass das doch ist, dass Deutschland jetzt zum ersten Mal seit 8 Jahren wieder ein K.O.-Spiel bei einem großen Turnier gewonnen hat. Ihr könnt mal nebenbei droppen, dass die Mannschaft von Julian Nagelsmann in diesem Jahr noch gar nicht verloren hat und 6 ihrer 8 Spiele gewonnen hat. Oder ihr könnt, und das ist jetzt sowas ganz feinschmeckermäßig, da muss man aber gucken, wer das Publikum in der Kaffeeküche ist. Ihr könnt sagen, dass die deutsche Nationalmannschaft ja noch nie bei einer EM mehr Tore erzielt hat. Jetzt schon 10 und das Turnier läuft ja noch. Ja. Sucht euch was raus.
Aber da ist genau das schon wichtig, das dürft ihr nicht alles in einer Kaffeepause droppen, weil das ist auf jeden Fall too much. Teilt das auf so 3, ich würde sagen 3, vielleicht sogar noch mit einer Puffer-Kaffeepause auf 4 Kaffeepausen.
Aber auch nicht an einem Tag, also über die Woche verteilt würde ich setzen.
Es kommt drauf an, so viele Kaffeepausen, wie ich gemacht habe, als ich noch einen Bürojob hatte, sowas Klassisches, kann man das schon mal so machen. Aber man muss echt vorsichtig sein. Und im besten Fall sind da auch nicht immer dieselben Kollegen im Kaffeeraum. Das wäre ganz gut. Aber wenn ihr das so weit droppt, dann habt ihr einen richtig guten Arbeitstag. Übrigens noch kurz zur Endphase. Ich fand, macht auch Hoffnung für das, was da kommt. Offensichtlich die Spanier. Jetzt wird übrigens gerade ordentlich gehackt bei den Georgiern. Die liegen weiterhin 1-2 hinten. Macht dann Hoffnung. Ich fand die Deutschen auch deutlich fitter als die Dänen. Also das Gegenpressing hat wieder funktioniert. Sie müssen einfach die Konter noch ein bisschen besser zu Ende spielen. Dann ist es am Ende auch ein höherer Sieg. Die Dänen auch, weil defensiv, ich habe schon gesagt, die Standards gut verteidigt wurden, was dann irgendwie so, weil spielerisch nicht funktionierte, die einzige Hoffnung war, die den Dänen noch blieb. Die hatten nicht viel, bis gar nichts. Und das hatte auch damit zu tun, dass man natürlich gut wechseln konnte, dass da richtig Qualität von der Bank kommt. Emre Can hat sich wieder nahtlos eingefügt. Also klar, ist es ein krasser Luxus, wenn du dann noch Florian Wirtz, der selber noch aus Abseitsposition trifft, wenn du den noch bringen kannst. Ne? Das ist natürlich auch Wahnsinn. Das haben wir ja bei Leverkusen ein paar Mal erlebt, als Xabi Alonso so ein bisschen rotiert hat und dann manchmal Florian Wirtz in der Endphase der Saison nur von der Bank gebracht hat. Aber es ist ein gutes Zeichen, dass die Dänen, obwohl sie natürlich alles reingeworfen haben, weil sie wussten, das Turnier ist ansonsten vorbei, dass die einfach die körperlich unterlegene Mannschaft gewesen sind, auch in der Schlussphase dieses Spiels.
Bevor die deutsche Fußballnationalmannschaft uns alle erfreut hat, gab es schon den Auftakt in diese Achtelfinalrunde. Und in diesen Auftakt wollen wir jetzt nochmal gemeinsam mit Freddy Tappe einsteigen.
Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten.
Eines der Überraschungsteams dieser EM ist definitiv die Schweiz. Die Eidgenossen hatten sich in der Qualifikation nur knapp vor Israel durchgesetzt und gewannen gerade einmal 3 ihrer 11 Spiele vor der EM. Bei der Europameisterschaft hingegen, da begeistert das Team von Murat Yakin und dafür gibt es unter anderem 3 Gründe. Erstens, mannorientiertes Pressing. Die Schweizer spielten gerade gegen die Top-Teams aus Deutschland und Italien ein sehr mannorientiertes Pressing. Dadurch konnten sie auch immer wieder hohe Ballgewinne generieren. Gegen Italien waren es 8 Ballgewinne im letzten Drittel, gegen Deutschland 6. Zweitens, die Unpressbaren. Deutschland gewann trotz des ja so starken Pressings gegen die Schweiz nur einen einzigen Ball im letzten Drittel und auch bei Italien waren es nur 2 hohe Ballgewinne. Gegen die Squadra Azzurra hatte das Team von Murat Yakin am Ende eine Passquote als Mannschaft von 92%. Das ist neuer Rekord für die Schweiz bei einem großen Turnier. Der entscheidende Spieler für das Aufbauspiel ist dabei natürlich Granit Xhaka. Der 31-Jährige brachte 94 seiner 98 Pässe gegen Italien zum Mitspieler und spielte dabei 25 linienbrechende Pässe. Mehr linienbrechende Pässe spielte nur Toni Kroos in einem Spiel bei dieser EM. Drittens, Anpassungen an den Gegner. Die Schweiz passt ihre Angriffsmuster immer wieder an den Gegner an. Gegen Deutschland liefen noch fast 50% der Angriffe über die eigene rechte Seite. Gegen Italien war jetzt das exakte Gegenteil der Fall. 48% aller Angriffe liefen über die starke linke Seite. Rodriguez, Aebischer und Vargas, die überluden immer wieder den linken Flügel und so entstanden dann ja auch sowohl beide Tore als auch die Großchance von Mbolo in der ersten Hälfte. Für die Schweiz wartet im Viertelfinale nun England und die Schweizer gehen laut Tipico mit einer Fünferquote als klarer Außenseiter in das Spiel. Aber überraschen, das können die Schweizer ja bei dieser EM.
Ab 18 Jahren erlaubt nach Whitelist, es besteht Suchtrisiko. Hilfe unter buwei.de.
Neues aus dem Datenkeller. Präsentiert von Tipico Sportwetten.
Ja, krass, dass du Freddy erreicht hast, obwohl er bei mir in Hamburg im Keller hängt. Aber danke für diese Information zu den Eidgenossen, die überrascht haben, während die Italiener enttäuscht haben. Du hast ein bisschen mehr von der Partie gesehen als ich.
Naja, also viel war es auch nicht, wenn wir ehrlich sind. Aber ich habe mir zumindest nochmal so etwas erweiterte Highlights dann danach auch nochmal anschauen können. Was ich nochmal rausgesucht habe dann im Nachhinein, es wurde ja auch gerade erwähnt, Granit Xhaka hatte in diesem Spiel 101 Ballaktionen. Das sind doppelt so viele wie im Spiel gegen den DFB, gegen DFB-Mannschaft. Erinnerst du dich, als wir darüber gesprochen haben? Da war so bei um die 50 und es war völlig verdient in der ersten Halbzeit allein schon klares Übergewicht. Klar besser, die Italiener wirklich absolut enttäuschend. Es ist jetzt ganz interessant, diese Aussagen von Spalletti zu filettieren darüber, was da alles im Argen liegt. Aber ich möchte fast lieber dann auch nochmal highlighten, dass der Spieler des Spiels einfach, der die Schweiz ins Viertelfinale kickt, wo sie jetzt auf England treffen werden, Ruben Vargas ist. Ja, der den Assist auf Freuler zum 1-0 gibt und kurz nach der Pause ein Traumtor erzielt. Du musst erstmal einen Schlenzer von halb links als Rechtsfuß hinkriegen, an den Donnarumma nicht rankommt. Denn Donnarumma füllt immer das ganze Tor aus, allein nur, weil er so riesengroß ist. Also das wird er nie in seinem Leben mehr vergessen. Und wir sehen ihn ja nun in der Bundesliga regelmäßig. Finde ich schon geil, dass dann einfach Ruben Vargas sagt, so, liebe Italiener, Ende, wir gehen jetzt weiter.
Wobei es brutal ist, dass Italien so defensiv gespielt hat. Also in den guten italienischen Zeiten spielen sie so defensiv, man fragt sich, warum das nötig ist und am Ende gewinnen sie das Spiel 1-0, aber im Moment sind es halt solche Zeiten. Jetzt hat dann ausgerechnet hinten auch noch der beste Italiener dieses Turniers gefehlt mit Calafiori, gelb gesperrt. Das ist der Mann, der sich in die Herzen, aber wahrscheinlich auch die Checkbücher internationaler Vereine gespielt hat. Mal gucken, wie es mit dem weitergeht. Ansonsten hat da niemand seinen Marktwert erhöht, vor allen Dingen der Trainer nicht. Und da sind wir dann bei einer anderen großen Mannschaft, die wenige Sekunden vor dem war, was Italien passiert ist, nämlich im Achtelfinale rauszugehen. England, wir haben darüber geredet, dass so im Grunde das London-Abenteuer hier für mich begonnen hat, kommt knapp weiter. Da hast du, glaube ich, von den 90 Minuten auch ein bisschen mehr gesehen als ich, weil ich nämlich schon im Flieger gesessen habe. Ich bin wirklich mit den letzten Minuten und dem verrückten Bellingham überhaupt erst in dieses Spiel reingekommen.
Also England hat in der ersten Halbzeit gegen die Slowaken, die ich ja gesehen habe, dann auch nochmal im Stadion gegen die Rumänen, die wirklich kicken können. Also die können wirklich kicken. Hat England 77% Ballbesitz und keinen einzigen Abschluss auf den Kasten. Ein XG-Wert von, ich glaube, 0,2 oder irgendwie sowas. Und sie wirkten wirklich, dass du dich wieder mal gefragt hast, was ist mit dieser Mannschaft? Haben die Schiss? Spielen die gegen den Trainer? Haben die keine Lust? Es ist nicht zu erklären, was die für eine schlechte erste Halbzeit gespielt haben. Und die Slowaken gehen zum vierten Mal in diesem Turnier, im vierten Spiel in Führung und dreimal ist Ivan Schranz dafür verantwortlich gewesen. Da gegen Rumänien war es Andre Duda, den wir noch kennen. Schranz übrigens mit Abstand einer der besten Namen, die dieses Turnier zu bieten hat. Zumindest für deutschsprachige Länder ist Ivan Schranz natürlich eine glatte Eins. Dann kurz nach der Halbzeitpause.
Mit dem Namen müsste er eigentlich schlechter sein. Du spielst einen Schranz zusammen.
Ja, absolut. Absoluter Schranzvergleich in dem Fall, den sie da gewinnen. Kurz nach der Pause, fast das 2-0, das hast du gar nicht gesehen, Strelitz von der Mittellinie, Pickford weit aufgerückt und er über ihn drüber, knapp am Tor vorbei, da wären die Slowaken fast mit 2-0 in Führung gegangen. Dann muss man dazu sagen, die Engländer, also sie kriegen zumindest ihre Abschlüsse rings um die 80. Erst Kane mit einer riesigen Kopfballchance, die er daneben setzt, dann Rice einmal in den Pfosten. Und trotzdem, danach hast du dann wieder den Eindruck, das Ding ist eigentlich durch. Wir sind in der Nachspielzeit drin und England wirkt mausetot. Und dann gibt es, und das ist so bitter aus slowakischer Sicht, einen Einwurf, der noch einmal per Kopf verlängert wird in der 90. plus 6. Und dann zeigt Jude Bellingham einmal kurz seine Weltklasse. Was ist das für ein EM-Moment, auch mit diesem Jubel danach mit Harry Kane gewesen? Ja. Das hat bei mir Und da haben die, da können die noch so einen Rumpelfußball die ganze Zeit gespielt haben. Das hat bei mir akut für offenen Mund gesorgt, was ich da gesehen habe. Das habe ich versucht, mit all meinen Fasern zu erfassen, was da passiert ist.
Und natürlich auch für Ekstase im Stadion in Gelsenkirchen, das dann endgültig in der Hand der Engländer gewesen ist. Es geht in die Verlängerung. Interessant, dass beide Mannschaften natürlich völlig diametral aufgestellt sind in dem Moment, weil England eigentlich krass offensiv, Harry Kane musste dann im zentralen Mittelfeld spielen und die anderen halt sehr defensiv, aber es hat für die Engländer gereicht, weil Harry Kane, ja, war ein bisschen gedudel-gedaddel, das ist so ein bisschen was wie das Dänemark-Tor gewesen, das zurückgepfiffen wurde, in dem Fall macht aber Harry Kane kurz nach Beginn der Verlängerung das 2:1, ja, Nachschuss, der da nicht landen soll, wo er landet und Kopfballverlängerung oder Reingabe, wie auch immer man das nennen möchte, auf Harry Kane, der macht das 2:1 und das wird dann auch nicht mehr gedreht.
Übrigens interessant, ganz kurz, um da reinzugrätschen, bei uns hat das Spiel Owen Hargreaves mitkommentiert, übrigens einer der nettesten Menschen, die es überhaupt nur gibt, das ist Wahnsinn. Und der ist fast wahnsinnig geworden, als Gareth Southgate, ich glaube Anfang der zweiten Hälfte der Verlängerung, Kane und Bellingham runternimmt, weil ja. Er sagt, was macht er denn jetzt, wenn die doch noch einen reinmachen und es geht ins Elfmeterschießen? Das fliegt ihn doch um die Ohren. Er hat die Schlagzeilen also, der Sun und so schon gesehen.
Ja, das habe ich auch gedacht. Das habe ich sogar noch gehört. Da war ich im Auto, da konnte ich das hören. Und dann habe ich hier aber aufs englische TV gewechselt, was ich jetzt ja auch gerade sehe, nur eben ohne Ton mittlerweile. Und ganz interessant, da war unter anderem Roy Keane als Experte nach dem Spiel, der gesagt hat, Leute, es ist eine Europameisterschaft. Du musst am Ende nicht schön spielen, sondern du musst die Spiele gewinnen. Und das haben die Jungs heute getan. Also der, vielleicht wollte er auch einfach mal in die andere Richtung pinkeln als alle anderen, vor allen Dingen Engländer, die ja gerade Southgate als Coach sehr kritisch sehen. Aber der hat gesagt, nee. Wie hat der Kommentator hier geendet? Sometimes it's the darkest night just before dawn. Und das, oh, war, ja, das war der O-Ton des englischen Kommentators.
Das ist Wahnsinn. Ja. Die englischen also Fußballkommentatoren.
Es ist manchmal ganz besonders dunkel, wenn dann der Sonnenaufgang kommt. Und vielleicht ist es der für England. Irgendwie so komplett abschreiben kann ich sie mit dem Kader auch nicht. Da muss es doch jetzt, geht's gegen die Schweiz, also eine völlig andere Mannschaft, nämlich eine eingespielte. Da, also eigentlich muss man sagen, die Schweiz sind Favoriten. Aber ich kann mir auch weiterhin vorstellen, dass es mal so ein Breakout-Spiel gibt von England. Wobei, eigentlich gab es jetzt zu viele schlechte, ne? Es ist verrückt.
Ja, also die Schlagzeilen vor diesem Achtelfinale, also die Schlagzeile vom Guardian, die ich gelesen habe, war übersetzt, es hat einfach niemand Spaß. Ja. Die Fans nicht, die Mannschaft nicht, der Trainer nicht, aber sie haben sich da irgendwie durchgemogelt und lass am Ende rechnen wir nochmal ab, wenn die mit dem Rumpel, also du mogelst dich irgendwie, habe ich zu dir gesagt oder habe ich es hier zu einem der Kollegen abseits eines Mikros gesagt, die wurschteln sich irgendwie durch die Gruppenphase und das Zitat von mir war, und dann kommst du irgendwie im Achtel- oder Viertelfinale ganz mies in der Verlängerung weiter, ja, das ist eigentlich der Stoff, aus dem ganz hässliche Europameistertitel gemacht sind. Aber soweit
also
sind
eine Sache passt auf jeden Fall und das ist der Turnierbaum. Sie sind auf der deutlich schwächeren Seite. Spielen jetzt gegen die Schweiz, die musst du erstmal schlagen, habt ihr längst verstanden. Aber wir werden gleich voraussagen, was bei Spanien gegen Georgien noch passiert. Ich glaube, wir können ganz schwer gegen die Spanier tippen, weil die hätten mittlerweile durch Jamal auch längst treffen müssen. Jetzt nehme ich mal ganz kurz live einen Angriff mit, denn Georgien ist mal wieder im 16er und schießt den Ball links am Tor vorbei, als hätten die Fans zu sehr gewunken. Wer setzt sich da drüben durch? Ich möchte jetzt von dir mal den Tipp. Wir haben nie irgendwie, wer wird Europameister oder so getippt, aber jetzt, wo die Turnierbäume feststehen, möchte ich von dir mal wissen, wer macht's denn, wenn nicht die Engländer?
Ja, die setzen sich dort durch, glaube ich.
Also du sagst, England kommt ins Europameisterschaftsfinale.
Ja, glaube ich schon. Ja.
Für euch zur Erinnerung, ne? Also da, das ist jetzt das Duell im Viertelfinale gegen die Schweiz. Und dann gibt es ein weiteres Viertelfinale zwischen dem Gewinner von Rumänien, Niederlande und Österreich gegen die Türkei.
Ja, da glaube ich, heißt das Duell, so sehr ich die Rumänen auch schätze, weil die haben auch viele gute Zocker drin, Niederlande, Österreich. Wobei, mal gucken, was die Türken da noch irgendwie sich zurechtlegen gegen Ralf Rangnicks Österreich, aber die wirken für mich einfach zu stabil. Und ja, dann mal schauen. Also ich traue den Österreichern eine ganze Menge zu, aber ich glaube, wenn es dann wirklich zum Aufeinandertreffen mit England käme, dann musst du aber vorher auch die Niederländer erstmal mal rauskegeln, so die dann weiterkommen, dann setzt sich die individuelle Qualität, die sie auch heute durchgesetzt hat, durch. durch. Und auf der anderen Seite heißt es dann Deutschland-Spanien sehr wahrscheinlich. Ich werde morgen Frankreich gegen Belgien kommentieren. Da geht es dann für den Sieger wahrscheinlich gegen Portugal. Ja, die werden doch nicht gegen Slowenien verlieren. Das wird doch wohl nicht. Ja, also der Baum ist wirklich krass. Also dass du in jedem dieser Achtelfinals, du hast Deutschland, Spanien, Frankreich, Portugal und die Belgier auch noch als Kicker. Das ist schon heftig.
Aber stell dir mal vor, also irgendwie habe ich so ein bisschen 2002er-Vibes, als wir die Engländer von heute sind. Stell dir mal vor, du spielst dich als Deutsche, von mir aus aber auch spanische Nationalmannschaft oder französische Nationalmannschaft, alle haben da echt ein schweres Los. Du spielst dich bis ins Finale gegen diese absoluten Brocken und dann verlierst du im Finale gegen England. Und ich will jetzt echt nicht falsch verstanden werden, ne? Weil Österreich, Schweiz haben genug dafür getan, um nicht als Freilos analysiert zu werden. Ne? Aber natürlich im leichteren Turnierbaum durch. Das ist einfach so. Und dann will ich trotzdem nicht gegen die in Verlängerung gehen, weil sie diese, das ist ja genau diese Partie gewesen, die das deutlich gemacht hat. Also dieses Bellingham-Tor macht halt im Moment wahrscheinlich sogar nur einer auf der Welt, weil der halt weiß, dass da der Ball hinfällt und dann auch noch in der Lage ist, den Ball so zu schießen, nämlich mit einem Fallrückzieher und auch noch platziert. Also das ist Wahnsinn. Und Harry Kane macht halt irgendwann sein Ding, obwohl er offensichtlich auch eine Großchance vergeben hat. Das hat er bei den Bayern ja auch immer mal wieder, auch in nicht unwichtigen Spielen. Aber es ist trotzdem, damit jetzt hier kein falscher Eindruck entsteht, krass, was die gucken lassen. Also es ist spielerisch einfach eine riesige Enttäuschung. Das sind die Italiener auch. Aber England mit einem noch besseren Kader irgendwie sogar, obwohl sie jetzt eine Runde weiter sind, noch mehr.
Ja.
So, ich prognostiziere Spanien weiter, 20 Minuten noch.
Ja, ich prognostiziere einen 4-1-Sieg für Spanien und ein Tor von Dani Olmo, der gerade reingekommen ist. Und hätte ansonsten von meinem Zettel, den ich hier vorbereitet hatte, eigentlich nicht mehr so viel beizutragen, außer dass ich ja noch kurz droppen wollte, dass ich gestern zum allerersten Mal in meinem Leben tatsächlich eine fast spontan, nicht ganz spontan, aber zumindest mit sehr wenig Vorbereitungszeit, als Ersatzmann gebraucht wurde, um eine Trauerrede zu halten. Ich weiß jetzt, wie sich das anfühlt. Ihr könnt mich jetzt für unverschämt viel Geld buchen. Nein, das war ein Spaß. Ich habe das natürlich nur für einen unserer gemeinsamen besten Freunde sehr gerne gemacht, weil da jemand ausgefallen ist. Und Gott sei Dank habe ich mich nicht und vor allem nicht das Brautpaar komplett blamiert. Ich war lange nicht mehr vor einer Live-Sendung so nervös. Ich bin, du weißt es, vor Live-Sendungen auch immer nervös und angespannt. Aber wenn da jemand heiratet, der einem was bedeutet und man hatte nicht so wahnsinnig viel Vorbereitungszeit, um da in die Bresche zu springen, dann wollte ich das natürlich tunlichst vermeiden, dass es in die Hose geht. Und Gott sei Dank ist es das nicht.
Ich würde überraschter und natürlich auch schockierter klingen, wenn ich davon nicht schon vor diesem Podcast gehört hätte. Und zwar einmal hast du es mir heute ausführlich geschildert. Ich hatte aber auf meiner Hochzeit jemanden, nämlich den Bräutigam, der mir das gesagt hat. Und ich habe gedacht, der will mich verarschen. Wie Zander als Trauredner. Also musste irgendwas durcheinander gebracht haben. Das hätte er mir erzählt. Und dann hast du mir wirklich bestätigt, und das war der Schockmoment, dass es tatsächlich so gewesen ist. Und dass du halt so, also Respekt, dass du die Ehe nicht zerstört hast.
Noch.
Dass ich trotzdem noch Ja gesagt habe. Wollt ihr, die da vor mir stehen, trotz dieser, ja, vielleicht etwas zu schachtelsatzigen Rede und mit zu viel Fußballbezug gespickten Rede, heiraten? Also wenn ihr das jetzt durchgestanden habt, dann habt ihr gute Jahre vor euch. So ungefähr stelle ich mir vor.
Ich sehe uns beide da, dass wir so ein bisschen abwechselnd, also als Hochzeitstrauredner-Duo buchbar sind, natürlich für einen horrenden Stundensatz, das ist ja klar. Ich muss
aber zwischendurch auch Freddy Tappe dann mal mit, also Freddy Tappe, der die Statistiken dazu bringt. Ihr seid mittlerweile 6034 Tage zusammen. Daraufhin gibt es die Quote von so
und
so viel,
dass
ihr zusammenbleibt.
Ich wollte mir eigentlich so etwas abgewöhnen, weil als ich das letzte Mal erzählt habe, erinnerst du dich, dass wir auch einfach als Hochzeitsgäste buchbar sind, haben tatsächlich ein paar Leute sogar mit konkreter Hochzeitseinladung, da und da ist das Datum, hier könnt ihr vorbeikommen, haben wirklich Nachrichten geschickt, dass sie sich freuen würden, wenn wir auf der Hochzeit von ihnen mal vorbeischauen und dann ein Bier trinken. Deswegen, noch sind wir nicht buchbar. Wir müssen uns da noch einen fancy Namen überlegen und ich muss Alex vor allem erstmal davon überzeugen. Blut geleckt ist falsch gesagt, weil es ist was anderes, glaube ich, wie gesagt, wenn man das für jemanden macht, der einem wirklich eine Menge bedeutet, als für jemanden, den man nicht kennt. Aber es war mal eine interessante Erfahrung, so viel kann ich mal sagen.
Das glaube ich tatsächlich auch. Jetzt wäre übrigens fast deine Prediction in die richtige Richtung gekommen, denn Spanien hat zum 3:1 getroffen, wurde aber zurückgepfiffen, war am Ende auch ein Eigentor, aber wenn ich es richtig gesehen habe, war es mehr als die Fußspitze, in voller Spann im Abseits.
Da sind wir ja schon froh drüber.
2:1. Genau, das ist ja heutzutage, das ist ja so deutlich abseits, da muss er fast gelb für kassieren. 74 Minuten sind gespielt, 2:1 führt Spanien. Ihr habt gehört, dass es 4:1 ausgeht. Bewerft den Mann mit Bechern, wenn es nicht so kommt. Aber wir gehen mal schwer davon aus, dass es im Viertelfinale gegen die bislang beste Mannschaft des Turniers geht.
Ja.
Um nochmal so ein bisschen Ausblick auf die Gefahr hin, dass wir dann gegen Georgien spielen, zu geben. Also es ist die größtmögliche Aufgabe für die deutsche Mannschaft. Und vor allen Dingen auch eine völlig andere als alles, was wir bislang gesehen haben.
Auf einem ganz anderen Level, mit ganz anderen Spielertypen. Und jetzt
in 3:1. In dieser Sekunde gibt es ein absolutes individuell Traumtor von Nico Williams.
Ja, die sind Wahnsinn. Nico Williams, ja mal, das ist Wahnsinn. Wirklich, das ist einfach Wahnsinn, was die gegen Italien da abgezogen haben. Also das wird eine riesige Prüfung. Und trotzdem sage ich dir, die haben auch noch nicht gegen so ein gutes Team im Turnier gespielt wie jetzt gegen Deutschland. Also die müssen auch erstmal Deutschland schlagen. Von meiner Seite, wie gesagt, nochmal der Hinweis, Frankreich-Belgien durch die Taktikbrille, da darf ich morgen mich drum kümmern. Und am Dienstag sieht es wirklich danach aus, dass der liebe Kollege Patrick Ittrich an meiner Seite sitzen wird und wir Rumänien-Niederlande, da ist Felix Zweier Schiedsrichter, so ein bisschen durch die Schiedsrichterbrille versuchen zu beleuchten. Wer Bock hat, ist sehr eingeladen und vor allen Dingen, Alexander, zum Ausklang dieses Podcasts, ein langer Tag für dich geht zu Ende, möchte ich es mir nicht nehmen lassen, noch einmal zu sagen, Junge, du bist da Wimbledon, ich weiß jetzt auch, wo das ist. Das wird geil. Genieß es. Ich freue mich, ein bisschen zuzugucken, was du da so zauberst.
Ja, könnt ihr morgen sehen. Ich werde immer nachmittags moderieren und habe bis dahin noch die überwältigende Aufgabe, meine ganzen Anzüge, Sakkos, Hemden zu bügeln. Und du kennst mich gut genug, um zu wissen, das ist eine Prüfung für mich. Das ist eine richtige Prüfung. Also so Bügelbrett mit darauf liegendem Hemd, das ist für mich das Spanien der Haushaltsaufgaben. Und wenn ich das gemeistert habe, dann wird es hier eine gute Zeit. 2 Wochen bin ich hier und wir sprechen immer weiter. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie wir uns zusammenschließen. Das müssen wir alles so ein bisschen spontaner sehen, weil wir eben beide voll im Einsatz sind. Aber wir sprechen auf jeden Fall das nächste Mal nach dem nächsten Deutschlandspiel wieder.
So ist das.
Das wird also der absolute Kracher. Vielleicht müsst ihr ein paar Stunden mehr warten. Vielleicht kriegen wir es direkt im Anschluss hin. Wir geben uns Mühe.
Genau, und geben euch im Zweifel auf den unterschiedlichen Kanälen Bescheid. Und bis dahin verbleiben wir mit einem freundlichen Sportfrei, liebe KMD-Mäuse. Tschüss.
Tschüss. Kicker meets the Zone, der Fußball-Podcast, präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.